Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über den 8. Spieltag der ersten Bundesliga der Frauen. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und bei Bluesky und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Zum einen Tamara Keller, Frauenfußball-Legende, anders kann man es ja gar nicht mehr sagen. Ihr kennt sie natürlich auch schon aus dem Rasenfunk. Hallo Tamara, schön, dass du hier bist.
Hi Max, da werde ich ganz rot, hör auf damit.
Und bei Früff bist du auch und so weiter und so fort. Also ich werde es alles verlinken, aber wer dich noch nicht kennt, der hat noch nicht alte Folgen nachgehört, wenigstens, selbst wenn er uns gefunden hat. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Und außerdem ist hier Kommentatorenlegende Oskar Heiler. Seine Stimme und seinen Namen kennt ihr natürlich auch. Hallo Oskar, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Servus, freue mich auch, wahnsinnig.
Ah, da kommt schon gleich diese Moderatorenenergie rüber, stark. Ich liebe es einfach. Wir wollen sprechen über den 8. Spieltag. Ich habe es ja schon gesagt, wir gehen gleich alle Spiele durch. Wie immer haben wir die Spiele untereinander aufgeteilt. Jeder der Gäste hat 3 gesehen, ich habe alle 6 gesehen. Bevor wir loslegen, aber noch der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr das auch tun, indem ihr Hoodies, Beanies, Mützen haben wir keine mehr, was haben wir denn noch? T-Shirts haben wir noch, Poster und Tassen natürlich. Ach ja, die beliebten Tassen kauft. Sehr, sehr schöne Weihnachtsgeschenke sind da auch mit dabei. Schaut mal auf kiosk.rasenfunk.de vorbei. Ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt schauen wir rein in den Spieltag und wir beginnen mit dem Spiel, das kurz vor dieser Aufnahme erst zu Ende ging. Wir nehmen am Montagabend auf und besprechen dementsprechend das Montagsspiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln. Wenn ich das richtig gehört habe, dann waren 1930 ZuschauerInnen im Dreisamstadion und die durften gleich 6 Tore sehen. Es ging los mit dem 1:0 in der 34. Minute durch Marie Müller. Dem folgte das 2:0 in der 39. durch Hasret Kaikci, ganz langsam. Aber noch vor der Halbzeit konnte Viankowska mit einem Elfmeter ausgleichen. Auch das 1:0 war schon ein Elfmeter. Also 1:2 der Halbzeitstand aus Kölner Sicht. Und dann begann eine wilde zweite Hälfte. Maike Messmer mit einem, nein, das war kein Strafstoß, jetzt komme ich schon durcheinander, macht in der 72. Minute das 2:2. Und direkt danach kann Achtschinska das 3:2 erzielen. Köln dreht also diese Partie, aber das sollte nicht das letzte Tor geblieben sein. Giovanna Hofmann in der 83. Minute erzielt das 3:3. Und so trennen sich diese beiden Teams, die ja in der Tabelle schon nebeneinander liegen, mit 3:3. Und dementsprechend liegen sie auch nach diesem Spieltag in der Tabelle nebeneinander. Köln auf Rang 8 und Freiburg auf Rang 9. Und allein daran, Tamara, wie oft ich mich jetzt schon verhaspelt habe, beim Versuch, mich dran zu erinnern, was da gerade passiert ist, was ja noch gar nicht so lange her ist für uns, sieht man, es war ein wechselhaftes Spiel. Wie würdest du denn versuchen, es einzuordnen?
Schwierig. Also ich bin auch noch so ein bisschen emotional angefasst. Ich dachte, ich bin, also wäre es jetzt 3:2 für Köln ausgegangen, wäre ich deutlich emotionaler angefasst gewesen. Ich habe auch dann nochmal gejubelt, richtig, bei dem 3:3. Muss ich als SC-Fan einfach auch so zugeben, weil da dachte ich schon so, oh, jetzt gar keine Lust mehr, über das Spiel zu sprechen. tatsächlich ist für mich eigentlich das Entscheidende ab der 70. Minute, da hat man sich auch so gefragt, was ist jetzt bei Freiburg los? Und ich muss zugeben, ich bin auch nicht selber drauf gekommen oder nicht, weil ich war nur so, hä, was war denn jetzt anders? Und dann schrieb mir Panda auf Mastodon, ja, wie kann man Zikai und Gudorf rausnehmen? Und ich glaube tatsächlich, das war der entscheidende Punkt, weil danach die nächsten vier Minuten fallen beide Tore. Klar, das eine ist halt dann auch noch ein Strafstoß. Aber gefühlt hat das wirklich den SC aus dem Takt gebracht, weil die zweite Halbzeit hat eigentlich sehr stark für die begonnen. Sie haben es sehr krass dominiert, immer wieder aufs Tor, aber halt dann wieder im Abschluss nicht konsequent, wie wir es ja diese Saison auch schon gewohnt sind von dem Team. Und da bin ich echt auch ein bisschen schockiert, dass, aber ich glaube schon, dass dieser Wechsel wirklich das war, was es so aus dem Takt genommen hat. Und da muss ich fast schon wieder sagen, es ist aus meiner Sicht fast ein Trainerinnenfehler, dass das halt so passiert. für mich ist es gut, dass sie, oder halt aus meiner Sicht ist es gut, dass es jetzt immerhin noch das 3-3 geworden ist. Es wäre super schmerzhaft gewesen, dieses Spiel jetzt noch so herzugeben, mit einem kompletten Punktverlust. Ja, aber es wäre auch, also ich dachte auch wieder, das ist so typisch einfach, also wirklich so zu führen mit 2-0 und dann am Ende das Spiel halt so herzugeben. Trotzdem hat man ja auch gesehen, wie viel Erleichterung jetzt am Ende bei Köln war. Also die, da haben sich die Spielerinnen eher so auch auf den Boden fallen lassen vor Erleichterung. Oh, endlich ist es vorbei. Und ich denke halt, für beide ist natürlich das Unentschieden nicht befriedigend, gerade wenn man so nah beieinander steht und es halt irgendwie um alles geht. Und ich meine, das hat meine Teams auf jeden Fall auch angemerkt. Ich fand die erste Halbzeit tatsächlich ein bisschen schwächer. Also die hat so ein bisschen vor sich hingeplänkelt. Und auch am Anfang gab es ja sehr, sehr wenige Chancen und sehr wenig, was da draus gemacht wurde. Der SC schon einen Tick dominiert, aber hat mich jetzt auch nicht so krass überzeugt in der ersten Halbzeit. Ich habe eher auch so, also von der Außenperspektive würde ich sagen, man merkt schon unter dem Druck, unter dem die irgendwie stehen, dass die mehr erreichen wollen, dass sie eigentlich auch mehr erreichen müssen mit so einem Team. Habe ich auch nochmal wahrgenommen dadurch, dass man direkt gesehen hat, Abpfiff, und schon geht ein Teil des Trainerteams direkt auf den Platz. Natürlich war da davor auch nochmal dieser Treffer von Köln, der zur Halbzeit dann auch natürlich ein kleiner Dämpfer war. Aber so dieser Gang von dem Trainerteam auf das Feld und direkt die Spielerinnen wieder motivieren, allen voran Birgit Bauer, hat man direkt gesehen, sieht man auch vom Fernseher aus einfach sofort. Und da merkt man schon, die versuchen auch ihr Team da irgendwie so bei der Stange zu halten. Es wurde auch gesagt, es wurde sich explizit für die schwarzen Trikots entschieden, aus Aberglaubengründen. Also da merkt man schon, da ist einiges im Gehen beim SC. Da hat mich dann Köln in der starken Phase fast auch noch mehr überzeugt. Also vor allem auch das dritte Tor, oder? Das dritte Tor, Megator, Außenriss-Tor. Krass. Und da sieht man, also torwartstark ist der SC halt auch gerade nicht so. Oder einfach, es war nicht das Spiel der Torhüterin, auf keinen Fall. Muss einem schon fast leid tun, aber ich würde fast sagen, beim zweiten und dritten Tor, da muss sie auch noch konsequenter, wobei, war das eine der Strafstoß, mir auch komplett durcheinander, siehst du? Ich verhaspel mich nämlich auch.
Das 1-2 war der Strafstoß.
Ja, genau.
Und das 3-2 war der Distanzschuss.
Ja.
Aber lass mich mal, weil da steckt ja jetzt ganz viel drin. Also wenn wir mal ganz am Anfang anfangen, eben der Bruch im Spiel. Kann man denn wirklich sagen, dass die Auswechslung von einer Mittelstürmerin und einer Außenspielerin dafür verantwortlich sein kann, dass diese beiden Tore fallen? Also weil das 2-2, das fällt nach einer Verlagerung von Beck auf Schimmer und die zieht dann gegen Kahn nach innen und schießt. Der Ball wird noch abgefälscht und so fällt es 2-2. Aber quasi Problem war eigentlich, dass Beck zentral so viel Platz hatte und sie diese Verlagerung spielen konnte. Und dann beginnt eben eine komplette Phase der Verunsicherung. Gabrielle Lambert, ich weiß immer noch nicht genau, wie man sie ausspricht. Sie kommt aus Kanada, es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie springt unter einem Freistoß hindurch. Beck steht dahinter komplett frei. Sie muss eigentlich nur den Ball annehmen und ins leere Tor schießen. Das gelingt ihr nicht. Der Ball trudelt knapp neben dem Tor vorbei. Man denkt noch, oh puh, da sind sie irgendwie davon gekommen. Eine Minute später dieser Distanzschuss von Achczynska und das ist dann das 3-2. Aber kann man diesen Bruch wirklich darauf zurückführen, dass da zwei Offensivspielerinnen rausgenommen wurden?
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwas hat die extrem aus dem Takt gebracht. Also vielleicht hast du auch recht, das ist mehr so ein psychologisches, so, das ist plötzlich das Aufflammen von Köln und Köln merkt plötzlich, okay, wir können da nochmal eine Welle reiten. Und aber ich frage mich schon, es war halt so ein, wie wirklich so ein Einschnitt und deshalb macht das für mich mit der Auswechslung, also als müsste man sich kurz wieder sortieren und kriegt es halt trotzdem nicht so hin. Also es wäre wirklich so, wirklich ein richtiger Cut. Und deshalb würde ich schon sagen, diese Einwechslung hat, es hängt einfach zeitlich so nah beieinander. Und man hat, ich saß wirklich da und habe mich gefragt, hä, was ist denn jetzt passiert? Also ich sehe es gerade gar nicht, was denn passiert sein sollte. Aber ob es nur das ist, ja, kann ich nicht wissen, bin auch nicht allwissend, aber es ist so, warum ich mir den Cut erkläre, erkläre ich mir jetzt so.
Da werden auf jeden Fall auch psychologische Gründe mit reingekommen sein. Also das, ja. Und das ist dann sowieso schwierig von uns zu bewerten. Ich glaube, unter dem Strich würde ich mal die Arbeitsthese in den Raum werfen. So verlaufen Spiele von Teams, die nicht defensiv stark sind. Und zwar auf beiden Seiten. Ich fand, Köln hat in der Strafraumverteidigung manchmal große Fehler gemacht. Köln hat auch Glück, dass es nicht ein 3:1 gibt, unmittelbar vor dem 2:2. Also Sharon Beck trifft... Ich habe es mir aufgeschrieben, sie trifft Minge an der Schulter mit dem Bein. Das war keine Absicht, aber es ist ein klarer Strafstoß. Wäre dann der dritte in diesem Spiel gewesen, war sicherlich auch nicht einfach. Also Davina Lutz, die einspringen musste für die erkrankte Melissa Joos, war super positioniert. Bei allen drei Strafstoßentscheidungen stand sie direkt daneben. Hat sie auch, mit Ausnahme eben dieser dritten, hat sie die anderen beiden, das war völlig richtig erkannt und richtig entschieden. Aber das zeigt ja, auch Köln hat wirklich viele Fehler gemacht. Auch das 3:3 muss dann nicht so fallen. Sowohl der Zweikampf auf dem Flügel muss nicht so verloren werden, als auch das Hoffmann, die legt sich den Ball zwar ganz toll vor, aber dennoch mit etwas mehr Glück wird das ein bisschen besser verteidigt. Und so hätte ich das ehrlicherweise erklärt. Also beiden Teams fehlt halt die Stabilität. Beide Teams können gut Fußball spielen, wobei... Mit Abstrich noch so ein bisschen, also Köln braucht schon den langen Ball nach vorne, die spielen sich jetzt selten mal spielerisch mit nach vorne. Und dann gibt es halt so wilde Phasen und in der wilden Phase von Köln sind zwei Treffer gefallen für den FC und Freiburg hat es dann aber geschafft, hinten raus dann nochmal die Kontrolle zu bekommen, irgendwie in den Strafraum zu kommen und wenn du bei den beiden in den Strafraum kommst, wird immer irgendwas passieren. Die Torhüterin macht einen Fehler, eine Verteidigerin haut am Ball vorbei, das ist einfach bei den beiden so.
Und zeitgleich würde ich deine These noch darum ergänzen, dass es auf beiden Seiten auch krasse so 100% Chancen nahezu 100% Chancen. Also der eine Pass von Minge auf Kayichi, so ja, wo der Ball noch so verspringt, den muss sie machen. Und aber zeitgleich eben Köln dann in dieser Umbruchphase ja auch. Da waren ja zwei Chancen, einmal die Backchance und die andere habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben, welches war. Aber da waren auch zwei nochmal dabei, wo man so denkt, so huiuiuiui. Also sowohl, wie du sagst, mit dem schlechten Verteidigen ist es dann auch schlecht umgesetzt, auch im Sturm dann wieder so teilweise dann. Also dann passieren eher die Tore, die man noch besser verteidigen könnte. Aber die eigentlich wirklich reingehen müssten, sind gar nicht reingegangen in diesem Spiel so ein bisschen. Ja.
Und was machen wir dann mit der Erkenntnis? Also ich finde bei Freiburg, ich meine, ich habe schon öfter auch hier im Rasenfunk über diese Defensivschwäche gesprochen. Ich finde, bei Freiburg kommt noch so ein Aufbauspielproblem mit dazu. Es ist immer noch ein sehr, sehr langsamer Ballvortrag und mehr oder weniger so ein bisschen zufällig, ob dann wirklich nach vorne dann was passiert, ob man wirklich ins Angriffsdrittel kommt. Es ist sehr, sehr viel zwischen den Innenverteidigerinnen und den Außenverteidigern. Beide stehen in der Tabelle so, dass sie eher nach unten gucken müssen als nach oben. Es sind zwar 7 Punkte Vorsprung und 6 Punkte Vorsprung, also 7 für den FC, 6 für Freiburg. Es ist jetzt nicht zu erwarten, dass Nürnberg oder Duisburg dabei den Lauf starten. Muss man jetzt auch nicht so tun, als ob das so wäre. Aber gleichzeitig will man sich natürlich noch weiter eigentlich von da unten absetzen. Also Tamara, wo würdest du die beiden jetzt dann hinpacken, so in der Saisonbetrachtung?
Das ist eine gute Frage. Also es sind beides Teams, die eben auf Plätzen sind, wo man sie nicht vermuten würde. Oder ich glaube, das ist das, was zum Beispiel jetzt aus Fansicht mir natürlich auch immer wieder wehtut, zu sehen, es wäre ja eigentlich mehr Potenzial da. Zeitgleich ist diese enorme Verunsicherung da und eben, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Abwehr ein Problem hat oder die Defensive ein Problem hat und dass man da nicht irgendwie in der Lage ist, darauf aufzubauen und zum Beispiel kontinuierlich nach oben zu gehen. Also ich erwarte jetzt nicht einen krass höheren Tabellenplatz, aber so von den Mitteln, die beide Vereine haben und in welcher Rolle sie für den Fußball der Frauen spielen, erwarte ich einfach noch eine bessere Leistung von beiden und dass sie ein bisschen weiter oben mitspielen. Andererseits ist es auch das, wenn sie in der Lage sind, über die Saison doch noch mal mehr Potenzial aus ihren Teams zu schlagen. Das ist ja das, was die Liga auch wieder spannender macht. Also ich glaube, gerade so im Mittelfeld kann sich noch mal sehr viel auch ändern. Die dürfen nur nicht jetzt so diese Downwards-Spirale gehen, sondern sollten halt gucken, dass jetzt so langsam echt noch mal diese ganzen Fehler, die offensichtlich sichtbar sind, wenn man sich die Spiele anschaut und die den Trainerinnen-Teams ja auch klar sein werden, dass man darauf aufbaut und noch mal guckt, dass man so kontinuierlich nach oben geht. Kommen wir später sicherlich auch noch mal drauf zurück. Aber ich sehe das zum Beispiel bei Nürnberg, finde ich das echt krass, wie die sich eigentlich aus meiner Sicht steigern, auch wenn die nicht jedes Spiel gewinnen. Mhm. Aber ich sehe jedes Mal eine Steigerung. Und vielleicht müssen auch diese Teams nochmal gucken, dass sie das wieder mehr hinkriegen, so ihr Niveau einfach besser anzupassen. Und dann ist da auch mehr drin. Also an sich in der Saisonbetrachtung ist es eigentlich spannend, würde ich sagen.
Und Oscar nickt.
Ich nicke. Ich habe mir gedacht, es gibt da natürlich auch zwei Mannschaften in der Liga mit Essen und Werder Bremen, die aus meiner Sicht auch ein bisschen überperformen. Die sind da richtig gut in der Spur. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wo würde man die einordnen? Unsere beiden Teams jetzt hier mit Köln und mit dem SC Freiburg. Genau, also diese beiden Teams sollten sie vielleicht so realistisch betrachtet auf 22 Runden noch vielleicht holen, aber so viel besser als Platz 6, Platz 7, muss ich gestehen, sehe ich die Kölner und auch die Freiburgerinnen eher nicht, weil da gibt es schon so die Top 5, auch Leverkusen, auch Hoffenheim, die sind da schon davor und dann natürlich hier auch noch die Bayern und Wolfsburg, eh klar, und Eintracht Frankfurt natürlich.
Ja. Absolut, unterschreibe ich so.
Ja, ich würde gerne sehen beim SC Freiburg, dass es eine Weiterentwicklung geht beim Aufbauspiel ins Angriffdrittel. Das ist einfach nicht gut, immer noch nicht, muss man sagen. Ich möchte nicht mehr eine abkippende Janina Minge sehen gegen den Zweier. Das war ja nicht mal ein Pressing. Also Köln hat nur gestellt und dadurch schon Fehlpässe produziert. Das ist einfach leider nicht gut genug. Vor allem, wenn man sieht, was für eine Qualität im Team eigentlich drin ist, auch in der Passgenauigkeit. Und beim 1. FC Köln, die sind in so einer Konsolidierungsphase, da finde ich, dass sich eigentlich noch mehr findet. Es hängt halt viel an Sharon Beck und dass sie Platz und gute Ideen hat. In dem Spiel hatte sie das hin und wieder, da hat sie es super gut gemacht. Sie hatten aber auch das Glück, dass sie eben den Strafstoß nicht bekommen, Kaikchi das 1-3 liegen lässt. Köln war schon eigentlich mit Ausnahme dieser einen guten Phase deutlich unterlegen. Selbst der Strafstoß zum 1-2 kam so ein bisschen aus dem Nichts. Das ist aber auch so ein bisschen das, was ich bei Köln eher erwartet hätte von dem, was da möglich ist mit diesem Verein. Mit auch der Geschichte aus der Vorsaison. Also ich schließe mich euch da an, aber ergänze es noch umso. Die haben beide Hausaufgaben in ihren Hausaufgabenheften stehen und zum Teil stehen die da schon länger drin, also bei Freiburg. Auch jetzt, dass jetzt offenbar wieder ein Torhüterinnenproblem da ist oder zumindest, ja, doch partiell. Man kann da Lambert einfach nicht rausnehmen aus der Geschichte dieses Spiels, so doof es ist, auf einzelne Spielerinnen zu zeigen. Aber das ist eben, das merkst du eben an. Das sind beides Teams, die nicht stabil sind, sondern da reicht eben manchmal ein bisschen Gegenwind oder eine unglückliche Schiedsrichterinnenentscheidung und dann wackeln die. Und das muss man nicht Teams vorwerfen, es können nicht alle stabil durch eine Saison durchgehen, es können nicht alle der FC Bayern und der VfL Wolfsburg sein, aber ein bisschen stabiler wollen sie wahrscheinlich beide werden. Und damit habe ich eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen.
Ich wollte noch kurz vielleicht was ergänzen zu dem, was Tamara gesagt hat. War natürlich auch ein sehr besonderes Spiel für die Eddie Gudorf, ne? Auch gegen ja, die alte Liebe oder den Heimatverein. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, du hast es ja auch noch ergänzt, Max, dass einfach der Kopf da eine große Rolle spielt. Die Spielerinnen wissen natürlich, da spielt jetzt so eine Ellie Gudorf gegen eben den Ex-Verein, gibt alles, lässt ihr Herz, eigentlich will sie da mehr, dann klappt es vielleicht nicht hier und da so, dann geht sie runter. Und das ist natürlich vielleicht so ein Momentum, wo der Gegner dann einfach hellwach war und vielleicht eben die eigene Mannschaft vielleicht ein bisschen unaufmerksam und da wurde natürlich dann eiskalt zugeschlagen. Aber ansonsten also würde ich auch sagen, ja, nee, also zumindest bei Ellie Gudorf sehe ich da schon einen Punkt. Mhm. Und Giovanna Hoffmann kommt ja auch rein und macht dann auch noch das Tor. Also der Wechsel, wollen wir jetzt nicht zu kritisch sein mit Theresa Merck, hat natürlich auch dann was gebracht. Aber kann schon sein, dass da eine kurze Unaufmerksamkeit da ist. Und damit, ja, haben wir es trotzdem richtig, finde ich, analysiert, dass einfach die Stabilität, es kann nicht sein, dass durch ein, zwei Wechsel auf einmal noch mehr die Stabilität bröckelt, oder? Also,
nee.
Da muss mehr kommen.
Aber gut, es wurde ja am Ende ein friedliches 3-3 unentschieden. Die Tabellenposition der beiden Teams habe ich schon gesagt, aber ich bin euch auch noch den nächsten Gegner von beiden schuldig. Zum einen Köln, die spielen jetzt dann im DFB-Pokal bei der SGS Essen und auch der SC Freiburg wird sein nächstes Spiel gegen die SGS bestreiten, dann aber in der Liga nach der Länderspielpause. Freiburg ist nicht ausgeschieden im DFB-Pokal, sondern sie spielen gegen Eintracht Frankfurt und die Spiele der Champions-League-Teilnehmerinnen im DFB-Pokal finden finden ja erst im Januar statt. Nicht im Januar, sondern schon jetzt im November fand eine der Überraschungen wahrscheinlich sogar dieser ganzen Saison statt, nämlich das Spiel TSG Hoffenheim gegen die SGS Essen. Vor 545 ZuschauerInnen gewinnt die SGS mit 3:0. Casala fälscht eine Ecke ins eigene Tor ab in der 13. Minute. Laurita Elmasi kann direkt danach das 2:0 nachlegen. Dann war es ein steiler Hügel, den Hoffenheim darauf musste gegen sehr gut organisierte Essenerinnen. Und was sollen wir sagen, der Hügel, er war zu steil. Es gab wenige Chancen, die wurden vergeben und nur Ramona Meyer, natürlich Ramona Meyer, konnte noch treffen. Und so gewinnt die SGS auswärts am Freitagabend in Hoffenheim, hat damit jetzt schon 14 Punkte gesammelt. Man ist punktgleich mit Hoffenheim und Eintracht Frankfurt und das nach 8 Spieltagen. Also Oskar, eine echte Überraschung. Wie ist sie zustande gekommen, deiner Meinung nach?
Absolut, also man muss echt den Hut ziehen vor Markus Högner und dem, was die SGS Essen da abreißt. Also ich finde auch einfach mit das spannendste Team aktuell in der Liga. Da wird einfach immer wieder, werden da Topstars abgegeben, unter anderem ja Jana Feldkamp, wir sehen mal wieder ein besonderes Spiel jetzt bei der TSG, auch eine aus dem Essenstall. Da sind noch gar nicht Namen wie Oberdorf und Schiller gefallen, aber was da alles so an Yomi und so weiter. Also das ist einfach so ein Stall voller Talente und immer wieder schafft es Markus Högner und sein Trainerteam, da was zusammen zu basteln, was einfach gut passt. Und es gibt eine klare Idee im 4-2-3-1. Man hat auch vorne jetzt, auch schon jetzt seit der letzten Saison ja, mit Ramona Meyer eine, die spät berufen ist für diese erste Liga, aber sowas von der ersten Minute an gezeigt hat, dass sie da perfekt reinpasst und eine absolute Waffe ist. Und deswegen, also kann man echt da erstmal nur den Hut ziehen. Und es war auch nicht unverdient. Also wenn man sich das anschaut, von der ersten Minute an bezeichnend, nach 29 Sekunden hatte schon Laura Dick, der ihr Startelfdebüt gegeben hat, ersten Kontakt mit dem Ball. Nicht irgendwie aus Zufall, weil einfach die SGS permanent präsent war, hat immer den Gegner, so sagt man immer so schön, genervt. Und am Ende auch eigentlich das logische Resultat, zwei schnelle Tore fallen dann hintereinander auch noch. Spricht nicht für die angesprochene Konstanz auch bei der TSG 1899 Hoffenheim. Also wenn sie wirklich, und das ist ja vielleicht schon ihr Anspruch, ne, unter die Top 3, also diesen dritten Platz, sich zu holen, um da sich mit Eintracht Frankfurt zu duellieren, da müssen natürlich solche Spiele eigentlich gewonnen werden und dann so ein klares Ergebnis. Jetzt schauen wir mal, wo die Reise hinführt für die SGS. Ich bin gerade auch ganz platt und begeistert, was die da einfach aufs Tablett legen und einfach ja immer wieder draufschieben, immer wieder den Raum eng machen. Jede Spielerin, habe ich das Gefühl, weiß genau, was sie machen soll. Sie haben aus meiner Sicht eine irrsinnig starke rechte Seite gehabt. Sowieso schon Beke Sterner, die hat ein irrsinniges Talent. Ist sie überhaupt noch als Talent zu bezeichnen? Ist eigentlich schon mittlerweile eine gestandene Bundesligaspielerin, wo auch Länderspiele folgen werden. Und eben da permanent Top-Duo auf der rechten Seite gewesen. Ich glaube, mit Purcella, die auch das zweite vorlegt, ne? Durch einen richtig starken Lauf. Und dann hast du noch Elmasi, dann hast du noch Meyer. Und hinten eben auch eingespielt das Ganze, eine unglaublich talentierte Super-Torhüterin mit Winkler. Also da passt schon sehr, sehr vieles bei der SGS.
Ja, Sophia Winkler rettet unter anderem gegen Memete, hält so das 2:0. Auch deswegen kann die TSG nicht mehr rankommen. Es gab zwei große Chancen, die vergibt. Einmal war das Billa noch in der ersten Hälfte und dann Memete in der zweiten Hälfte. Und dann ging es dahin für die TSG. Aber um noch kurz bei der SGS zu bleiben, ich fand es auch total interessant zu sehen, also wieder hat Natascha Kowalski eine wichtige Rolle auch gespielt, die gewinnt den Ball vor dem 2:0, sie schießt auch die Ecke, die dann von Casalia abgefälscht wird ins eigene Tor vor dem 1:0. Gegen den Ball war es ein 4-5-1 bei Essen, und aber total interessant zu sehen, wie sie quasi damit umgegangen sind, wenn Spielerinnen sich zwischen die Ketten haben fallen lassen. Also Corley haben sie nicht immer aufgenommen, Corley ist da halt auch besonders gut drin, die konnte auch in dieser einen Szene, kann sie eben dann deswegen den Steckpass spielen und Biller steht alleine vor Winkler. Das war mal gut gespielt von Hoffenheim. Aber davon abgesehen hat es eigentlich Essen fast immer aufgenommen. Kowalski ist immer mitgegangen, wenn sich jemand hat fallen lassen. Sie sind immer aus der Kette rausgegangen. Es gab quasi kaum mal einen Ballkontakt für eine Spielerin, bei der man sich in Ruhe aufdrehen konnte. Das haben sie richtig gut gemacht. Da war dann Diem, die zentral so den Aufbau hätte machen sollen für Hoffenheim, die hatte oft gar nicht die Optionen, da anzuspielen. Und deswegen ging es dann wieder hinten rum und so weiter. Dongus kam dann in der zweiten Hälfte, da wurde es ein bisschen besser, weil Dongus manchmal, wenn sie den Ball nicht hatte, gezeigt hatte, über welche Seite es jetzt gehen soll. Und das haben zwar auch die Essenerinnen gesehen, aber Hoffenheim hat dann doch die Qualität, das dann öfter zu machen. Aber richtig, ja, ich fand auch diese diese Überlegenheit im taktischen Plan wirklich frappierend. Und dann, du hast es schon angesprochen, die rechte Seite, Starner und Porcella. Und da haben wir natürlich jetzt auch den Fall, dass mit Chiara D'Angelo jemand einspringen musste für Paulina Krumbiegel. Natürlich sieht man da einen deutlichen Unterschied, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie so deutlich unterlegen ist in den direkten Duellen und im Grunde ja fast alles über rechts dann ging, also über ihre Seite.
Ich finde, da kann man auch ein bisschen einen Rückbezug gerade noch zu unserem Spiel von gerade eben bringen mit Ellie Gudorf, die für mich auch eine Effektspielerin ist und so auch Krumbiegel genauso zu nennen. Die hat einfach die Macht gefühlt nochmal alle Spielerinnen ein bisschen besser und natürlich fehlt die, auch wenn, ja, natürlich da gewisse Qualität dann vielleicht auch weg ist, aber eben der Effekt von Krumbiegel auch noch auf den Rest der Mannschaft, finde ich, ist da zu erwähnen. Und vielleicht, weil du gerade nochmal Kowalski angesprochen hast, die ist 20 Jahre. Also das ist auch so ein Talent, ich glaube, aus der Wolfsburg-Schmiede. Und die ist auch super da drin, bin auch ein großer Piljic-Fan da hinten. Die kann nicht nur auf der 6, die kann auch in der Innenverteidigung spielen. Und da haben sie eben auch so eine gute Mischung, ne, mit der Anja Pfluger, die noch dabei ist, ein bisschen erfahrenere. Und da, ja, wie gesagt, die offensichtlich haben sie auch eine gute Ansprache vom Trainer. Das ist für mich irgendwie ganz wichtig, da zu sehen, dass die auch an sich glauben. Und immer wieder, dass du diese Rückschläge hast, das große Ganze mal kurz nochmal erwähnen, da eben so eine Einheit wieder aufs Feld zu bekommen, auch mit so ganz, ganz jungen Spielerinnen, das finde ich einfach bei der SGS. Das ist einfach die DNA und die bringen sie jede Saison neu aufs Feld. Und jetzt können wir uns noch gerne im Detail um das 3-0 kümmern. Aber ich wollte es einfach nochmal sagen, weil es einfach schön ist, denen zuzuschauen.
Du meinst den Pass, den Ostermeier da auf Meier gespielt hat, der hat dir gefallen, was?
Zum Beispiel, genau.
Die setzt sich dann gegen Dorn durch und schießt dann zum 3-0. Und da sieht dann auch tatsächlich Dick, die diesmal für von Schrader gespielt hat, die ja für Tofikovic gespielt hat, die ist immer noch in der Ferse verletzt. Ja,
sieht fehlt da, natürlich auch.
Ja. Sieht da nicht ganz gut aus, aber jetzt wollen wir es nicht an Laura Dick festmachen, das war es definitiv nicht. Aber gerade im Vergleich jetzt mit allem, was du jetzt gerade positiv über die SGS gesagt hast, wirst du schlau daraus, was die TSG in dieser Saison anbietet?
Ja, da fehlt natürlich enorm die Konstanz. Vielleicht haben sie sich selber noch nicht gefunden nach dem ersten Spiel. 9-0, das Spektakel gegen den MSV, das Tamara schon wieder vergessen hat, wie darauf dann der MSV reagiert hat, nämlich mit einem 2-2 gegen Freiburg. Und man sieht einfach bei Freiburg eine unglaublich gute Mannschaft, auch gespickt mit vielen tollen jungen Spielerinnen, auch mit Spielerinnen, die gegangen sind, vor allem Richtung Wolfsburg, ne? Also da gibt es schon großen Aderlass immer wieder und trotzdem muss auch der Anspruch von Stefan Delch und Co. sein, dass man da ganz oben eine Rolle spielt und so, also wenn man 3-0 gegen Essen verliert, müssen sie jetzt erstmal sammeln, vielleicht so eine Pause in der Liga, vielleicht auch ganz gut, obwohl ich glaube, der Cheftrainer würde wahrscheinlich an der Stelle jetzt sagen, nee, direkt weiterspielen, direkt besser machen, weil so ein 3-0 sitzt, glaube ich, erstmal, da sitzt der Stachel schon erstmal ein bisschen tief.
Ich würde gerne eine Passage aus der Rhein-Neckar-Zeitung vorlesen, die ich gefunden habe, als ich recherchiert habe, was mit Krumbiegel los ist. Das war nämlich an mir vorbeigelaufen. Michael Rappe hat da geschrieben, Zitat, war die erste Halbzeit gegen Freiburg die schwächste dieser Saison, war die Leistung diesmal noch schlechter. Die konterstarken Essenerinnen waren sofort da, man merkte der SGS das gestiegene Selbstvertrauen förmlich an. Ich habe das vor dem Spiel gelesen, dachte mir, na, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so schlimm war. Nach dem Spiel, ich würde es komplett unterstreichen, war Hoffenheim deutlichst unterlegen.
Ja, also Essen hat absolut den Schneid abgekauft, wie gesagt, auch in der Höhe, dann vollkommen in Ordnung. Und klar, da muss man auch natürlich in die Analyse gehen, woran kann es genau liegen. Ich muss echt sagen, bei der TSG ist so viel Qualität eigentlich da und auch sie haben ja mit Corley und Co., Mimeti, so viel Qualität im Kader, dass eigentlich der dritte Platz natürlich trotzdem möglich ist. Man kann ja auch mal einen Ausrutscher drin haben. Auch Frankfurt war nicht immer alles Gold, was glänzt. Ich glaube sogar auch gegen die Essenerinnen, ne, haben die Punkte liegen lassen. Und vielleicht kann man es im Nachhinein noch anders einordnen. Essen ist vielleicht einfach komplett anders einzuschätzen als vergangene Spielzeit. 14 Punkte zu dem Zeitpunkt, möchte man meinen, die werden da gar nichts mit unten zu tun haben. Und das würde ihnen auch noch mal weiter Selbstbewusstsein geben und haben natürlich einen unglaublich positiven Flow für die ganz Top-Plätze. Also wenn sie am Ende Fünfter werden, kann ich mir schon vorstellen. Also als das Überraschungsteam am Ende.
Und bin ich da zu kritisch, wenn ich darauf hinweise, dass es unter Nadine Reuser als Interimstrainerin in der letzten Saison zeitweise richtig, richtig gut lief und seitdem Stefan Lerch jetzt länger da ist, man schon, also gerade am Anfang war das gute Pressing von Hoffenheim so eins der Dinge, die sich deutlich geändert haben, eben einfach nach dem TrainerInnenwechsel, sehe ich inzwischen nicht mehr. Und auch der Spielaufbau und das Spiel nach vorne, es wurde dann immer vertikaler, aber auch relativ präzise ausgespielt. Mimeti immer wieder mit Platz vom Flügel nach innen, auch das wurde besser, sieht man jetzt auch nicht mehr in allen Spielen.
Ja, bei der Niki Biller zum Beispiel denke ich es mir immer wieder, du musst doch eigentlich eine Spielerin, eine Stürmerin, die so viele Tore schon in der Karriere geschossen hat, die musst du doch eigentlich auch als Trainer vielleicht gar nicht immer besser machen, sondern zumindest auf das Niveau bringen, auf dem sie performen kann. Mhm. Und das sind immer so für mich so ein paar Einzelspielerinnen, wo ich mir denke, ja gut, also wenn wirklich alles gut wäre, dann müssten auch solche Spielerinnen, auch wenn sie mal von der Bank kommt, sie haben eben auch eine gewisse, schon auch Breite, dann müssen die eigentlich funktionieren. Und da stimmt, also ich denke mal, die werden sich auch hinterfragen und jetzt mal eine Zwischenanalyse fällen nach 8 Spielen in der Liga, warum es noch nicht so funktioniert, ob man deswegen, weiß ich nicht, vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten. Manchmal ist es einfach im Fußball das Momentum, das überhaupt nicht auf der TSG-Seite ist. Stefan Lerch ist ein überragender Trainer und klar, hat natürlich sein Trainerteam und ich glaube, da werden sie jetzt die richtigen Schlüsse ziehen.
Ich bin sehr gespannt darauf, das zu sehen. Vielleicht wird jetzt schon das nächste DFB-Pokalspiel knackig für die TSG. Man spielt zu Hause gegen Leipzig. Da sind schon andere im DFB-Pokal ausgeschieden, wenn auch in Leipzig, muss man ehrlicherweise gestehen, in der letzten Saison. Für die SGS geht es jetzt dann zu Hause gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal weiter. Hoffenheim auf 3 mit 14 Punkten, Essen auf 4 mit 14 Punkten. Also die stehen ganz wunderbar da und Essen meine ich jetzt, geht sehr, sehr entspannt danach diesem DFB-Pokalspiel sicherlich in die Länderspielpause. Die Länderspielpause noch nicht erreicht haben sowohl Werder Bremen als auch der FC Bayern. Das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Vor 3.205 ZuschauerInnen gewinnt der FC Bayern mit 2:0, nachdem man unter der Woche in der Champions League ja auch schon sein erstes Spiel hatte. Lange führte man mit 2:1 gegen die AS Rom, aber dann gab es hinten raus noch das 2:2, also einen kleinen Dämpfer auf der Erfolgsspur. Umso erfolgreicher ging dann dieses Spiel los und zwar mit einem, ich würde sagen, Tamara, du musst mir gleich widersprechen, wenn du es anders siehst, aber mit einem irregulären Treffer. Eriksson köpft zum 1:0 in der zweiten Minute schon ins Tor, aber Olivia Peng wird da einfach weggedrückt von Vigos dort. Er kann gar nicht an den Ball kommen. Kurz darauf, in der 24. Minute, schenkt dann Werder Bremen durch ein Missverständnis einen Eckball her und aus diesem Eckball heraus kann dann Katharina Naschenweng das 2:0 erzielen und das war es schon. That's it. Allzu viel ist ansonsten gar nicht mehr passiert. Also zumindest ich habe hier wenige Notizen auf meinem Zettel. Tamara, wie haben dir beide Teams gefallen und würdest du erstmal mitgehen, wenn ich sage, also das 1:0 darf eigentlich nicht stehen bleiben? Das war dann doch eher eine Fehleinschätzung von Nadine Westerhoff.
Also ich gehe direkt mit mehreren Dingen mit. Ich habe auch super wenig aufgeschrieben. Aber ich muss sagen, ich habe es trotzdem noch gerne angeguckt. Also ich glaube, es war ein bisschen mehr Drive für mich drin als das andere Spiel, was ich noch geschaut habe. Und hatte deshalb auch das Gefühl, vielleicht habe ich deshalb, also so rede ich mir dann immer ein, dass ich deshalb wenig Notizen habe, weil ich das Spiel super spannend fand. Wobei es natürlich hinten raus auch nicht war. Und zum Tor, also in meiner Notiz steht, richtiges Kacktor. sorry. Aber es empfinde ich ähnlich und es wurde jetzt vor dem SC-Spiel ja auch nochmal thematisiert, dass es wirklich irregulär ist und man hat es auch wirklich, man sieht das, dass das irregulär ist. Und ich habe mich selber auch dabei wieder ertappt, dass ich mir in der Frauenbundesliga wirklich den Videoschiedsrichter wünsche, aber wenn ich Männerfußball schaue, jedes Mal denke, warum hat's diesen scheiß Videoschiedsrichter? und dann merke ich wieder so, aber es ist halt auch ärgerlich, wenn es dann echt so viel, also es ist so, es ist immer ärgerlich irgendwie, aber so bei diesem Spieltag ist mir das echt auch wieder aufgefallen, dass es teilweise echt unfair ist, dass es halt diesen Videobeweis auch nicht gibt. Ich habe mir auch nochmal die eher schlechte Abwehrleistung von Bremen aufgeschrieben, gerade auch bei dem 2:0, wo dann Ecke quasi der einzige Ausweg war und irgendwie hat man da auch schon diese Dominanz von den Bayern gespürt. Was ich echt krass fand, das körperliche Auftreten von Bremen. Also es gab ja sehr viele gelbe Karten, ich glaube 8 insgesamt, 4 auf beiden Seiten. Aber Bremen ist da echt hart reingegangen. Andererseits fand ich auch da so, wenn wir so vom Psychologischen sprechen, für Bremen ging es hier wirklich um was. Also die wollten, glaube ich, zementieren, dass sie eben vor Freiburg und vor Köln sind an diesem wichtigen Spieltag. Und das hat man gesehen, finde ich. Die haben auch nochmal Kreis gemacht vor der zweiten Halbzeit. Die wollten irgendwie so viel wie möglich da rausholen. Und das habe ich so in dieser körperlichen, ich meine, gegen den stärkeren oder gegen die stärkeren Gegnerin musst du auch körperlich mehr reingehen. Aber es war schon auf einem Level, wo ich echt so manchmal so dachte, oh, muss das wirklich noch sein? Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, also ich habe irgendwie 44 mehr Zuschauerinnen als du, aber ich habe einfach auf die, also ich habe das irgendwie gesehen auf der Stadionleinwand im Fernsehen, aber ich weiß nicht, warum. Ich gehe
jetzt, nachdem man DFB.de nicht mehr trauen kann, gehe ich jetzt auf Fußball.de. Das hat mir ein Hörer geschrieben bei Mastodon, dass das die besseren Zahlen wären. Also vielleicht stimmen die jetzt auch wieder nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich führt kein Weg dran vorbei, die offiziellen Vereinsseiten abzugrasen. Auf jeden Fall war es kein Spiel im Weserstadion. Und ich meine, das ist schon ein Thema, was man jetzt aufmachen kann, weil es war wieder Länderspielpause. Es gab schon erfolgreiche Spiele da. Es waren auch über 3000 Zuschauer bei einem richtigen Kackwetter in Bremen. Also vielleicht hat das auch zur niederen Qualität dieses Spiels beigetragen. Es war wirklich, also so ist deutscher Herbst, 4 Grad und Dauerregen.
Also, ja, es war auch weird, weil ich dachte die ganze Zeit, man hört die Bremen-Fans und dann sagte auch, glaube ich, der Kommentator so, ja, das sind die Bayern-Fans und dann war ich so, hä? Kann doch eigentlich nicht sein, so in Bremen. Also fand ich auch ungewohnt. Ich versuche hier gerade nochmal meine Notizen zu entziffern und es ist immer gut, wenn die Autokorrektur einem was anderes reinmacht, weil ich meine, Bühl hatte auch noch so eine krasse Chance.
Ja, genau.
Wo ich mir so dachte, hä? Also das ist wirklich so eine Chance gewesen, ich glaube in der 30. Minute, wo ich mir so dachte, hä, den macht sie locker normalerweise immer. Also das war schon wieder, habe ich auch so mit Erstarren quasi geschaut, weil das so ungewöhnlich für sie ist, dass sie den dann eigentlich, also sie läuft eigentlich auch 1:1 auf den Torwart zu und der Ball verspringt ihr irgendwie und das fand ich echt ungewohnt.
Beziehungsweise es passt eigentlich ganz gut zur Saison von Bayern. Das ist schon ja, so immer noch das Thema. Also ja. Alexander Strauß sagt ja auch noch vor dem Spiel, Mensch, wir müssen endlich mal Spiele zumachen. Gegen Wolfsburg müssen wir es 3:0 machen. Gegen die Roma müssen wir das 3:1 machen. Und dann gibt's eben hier einmal Bühl, die über 50 Meter wirklich auf Peng zuläuft und dann nicht an ihr vorbeikommt. Und Schüller später auch in der 64. Minute steht allein vor ihr, will sie überlüpfen und scheitert damit. Also dieses Thema zieht sich bei Bayern durch und fasst sich aber ein in ein insgesamt offensiv, fand ich, nicht so wahnsinnig inspiriertes Spiel vom FC Bayern. Also nee. Ja, man hat defensiv nichts zugelassen. Bremen hatte 3 Schüsse, kein einziger davon aufs Tor. Okay, aber offensiv war beim FC Bayern jetzt auch nicht so viel zu sehen. Und zwar auch egal in welcher Besetzung. Also egal ob Damjanovic, Schüller, später kam noch Kett. Bühl hat sehr, sehr lange gespielt, bis in die Nachspielzeit hinein. Dann erst kam Magul, also die konnte dann keine Akzente mehr setzen. Aber
ja, sie hat auch nicht Zeit eigentlich. Also die stand da irgendwie noch 3 Minuten am Spielfeldrand und hätte schon längst drin sein müssen.
Ja, ich
irgendwie
wusste auch nicht, aber man soll ja vorsichtig sein, von außen irgendwie Gesichtsausdrücke und so zu interpretieren. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie bei 3 Grad im Regen aussehen würde, aber so richtig Bock konnte ich jetzt auch nicht erkennen, da in der 93. Minute jetzt nochmal reinzukommen beim Stand von 2:0. Aber was ich eben sagen wollte, also die Offensivleistung von Bayern war wieder in der Chancenverwertung nicht gut und insgesamt war es wenig inspiriert, sagt man da. Und wenn man sich taktisch anguckt, was Werder Bremen gemacht hat, die haben wieder in dem 5-3-2 gespielt, was sie auch gegen Leipzig gespielt haben. Diesmal aber halt logischerweise relativ tief, mit einer Ausnahme in der zweiten Hälfte, da stand man mal höher. Und was du dann probieren kannst, und sie standen mit 3 Sechserinnen im Zentrum sehr dicht, und dann musst du eben gucken, okay, wie bespielst du quasi die Ecke zwischen der 3- und der 5er-Kette? Also quasi zwischen den Sechsern und der Außenspielerin, da musst du irgendwie reinkommen, die musst du ins Laufen bekommen mit Verlagerungen, dass die verschieben, dass die Übergabemomente haben, und eigentlich müsste das perfekt klappen. Weißt du, Naschenweng, ein halbdiagonaler Ball auf Bühl, dann läuft sie hinterher, dann gibt es schon 2 Passoptionen, weil im Zentrum ist wahrscheinlich Stanway nachgerückt. Also eigentlich wie gemalt, dass Bayern da wirklich mal so ein paar Kombinationen zeigt. Zu sehen war nichts. Also wirklich eine gute Aktion von Schüller auf Bühl, das war dieser 50-Meter-Lauf, aber ansonsten wenig.
Ich fand auch noch ein bisschen bezeichnend, auch wenn Bremen eher unsicher war, eben es gab ein paar von diesen in letzter Minute, wir machen noch zur Ecke halt raus, retten uns irgendwie. Aber es gab auch so ein paar echt kluge Schachzüge, um Bayern halt dann ins Abseits zu stellen, meine ich. Und da finde ich dann auch, also bin ich ein bisschen enttäuscht von Bayern, dass sie sich da eben dann so den Schneid abkaufen auch quasi lassen. Also da hätte ich auch mehr erwartet und da war es dann echt auch einfacher, sie auszuschalten. Und was auch noch, was die gelben Karten auch noch betrifft, vielleicht auch eben ein bisschen für so diese Bayern-Saison, die eine gelbe Karte für Damjanovic war natürlich auch komplett unnötig, muss man einfach auch so festhalten. Also da zeigt sie halt den Vogel und in einer Spielsituation, wo man das einfach nicht braucht, so wo ich auch finde, da hat Bayern ja auch nicht nötig, so den Frust dann loszulassen.
Ja, also ich weiß, ich bin auch definitiv nicht für solche Gesten und ich habe ja auch in der letzten Woche da Jenny Hipp auch für kritisiert, für die Heulgeste genau im Spiel gegen Werder Bremen, aber ich fand, das war halt schon Ausdruck dessen, dass es ein sehr hartes Spiel war, ja. Es waren 19 Fouls von Werder und da waren mindestens 5 mit dabei, die nicht gepfiffen wurden, die aber gepfiffen hätten werden müssen und da kommen wir dann schon auch zur Schiedsrichterinnenleistung von Westerhoff, also beim 0:1, da hat sie Pech, dass sie nicht richtig steht, sie muss durch 5 Spielerinnen durchgucken und sieht deswegen einfach nicht, was passiert. Ich habe es mir mehrmals in der Wiederholung angesehen. Da hat sie Pech, dass die Schiedsrichterassistentin ihr nicht hilft. Vielleicht, ja, gut, hat sie einfach Pech. Aber ansonsten gab es mehrere Situationen, wo sie klare Fouls zum Teil gar nicht gepfiffen hat oder keine Karte gegeben hat. Also ich habe mir allein aufgeschrieben, Sterner hat keine Karte für ein hartes Foul an Eriksson. Eriksson kriegt keine Karte für einen klaren Check gegen Weidauer. Und dann eben bei Kunkel, bei dieser Szene mit Damjanovic, da haut Kunkel mit ihrer ersten Aktion richtig härteste, rein. Ich glaube auch gegen Gwin, die ja dann verletzt raus musste, wenn ich mich gerade richtig erinnere. War das die Szene?
Ja, aber wobei ich das Gefühl hatte, sie haben dann Gwin aus taktischen Gründen auch draußen gelassen, aber ja.
Das kann
also
sein.
Also Gwin wollte wieder rein. Man hat das gesehen, sie wollte wieder rein und dann hat das Trainerteam entschieden, dass sie nicht mehr reinkommt. Also
genau, und da ist aber dann Damjanovic hin, hat den Vogel gezeigt, soll sie auch nicht machen. Ulbrich ist dann Damjanovic angegangen und dann gab es eine Rudelbildung, was man ja ganz, ganz selten auch sieht. Und das war aber, also natürlich hatten sich da die Spielerinnen nicht im Griff. Ich will jetzt hier kein Victim-Blaming machen. Es war ein schwierig zu leitendes Spiel. Aber ich finde, dadurch, dass Westerhoff wirklich bei manchen Foul-Entscheidungen deutlich daneben lag oder nicht den Willen hatte, jetzt zu sagen, okay, ich hau jetzt mal dazwischen und sag, Leute, ihr müsst jetzt mal wieder ordentlich spielen, weil so funktioniert das hier nicht, lief das fast auf so eine Eskalation hin. Und das waren dann zwar keine 8 gelben Karten, es waren 6, also 4 für Werder, 2 nur für Bayern. Es hätten aber viel, viel mehr eigentlich sein müssen. Und ja, also deswegen Damjanovic, dass sie den Vogel gezeigt hat, natürlich falsch, aber es stand für ein komisches Spiel.
Mir ist auch gerade wieder eingefallen, am Anfang gab es so ein paar Fouls, echt, die auch schon so krass waren, wo man echt hätte eine Karte geben sollen. Und plötzlich gab es hinten raus halt dann super viele Karten, wo man dann auch so dachte, ja, wenn man davor halt nicht angefangen hat, was macht es jetzt Sinn noch jetzt noch an? Also natürlich waren die auch berechtigt und so, aber am Anfang war es schon eben, es war von Anfang an sehr betont auf jeden Fall das Spiel. Aber würde ich an Bremens Stelle auch nicht so, also würde ich nicht anders machen. Muss man
ja,
so machen.
Ich musste da nur dran denken, als du deine Videobeweis-Argumentation aufgezogen hast, weil ich glaube, wenn, also mal abgesehen davon, dass er zu teuer ist und so weiter, weil er kostet mehrere Millionen und der Videobeweis ja auch Fehler nicht ausmerzt, nur ein bisschen minimiert, dann säßen ja am den Videobeweis-Bildschirm auch wieder nebenamtliche Video Assistant Referees und vielleicht wäre die sinnvollere Investition im Frauenfußball, auch wenn sie sehr viel langfristiger ist, ihre Wirkung zeigt, eben eine Professionalisierung des Schiedsrichterinnenwesens. Denn wir haben schon immer wieder auch gröbere Fehler, muss man sagen, und das wird sich natürlich nicht ganz vermeiden lassen und jede Schiedsrichterin gibt da ihr Bestes und auch Nadine Westerhoff, auch wenn sie ausgesprochen gute Laune hatte, auch in dem Moment, wo schon sehr, sehr hart gefault wurde. Aber die hat das natürlich auch vielleicht auch gedacht, sie kriegt es vielleicht auch mit dieser Lockerheit wieder eingefangen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da würde ich eher rein investieren, weil das ist mir an den vergangenen Spieltagen und auch an diesem Spieltag aufgefallen. Es gibt schon manchmal einfach Fehlentscheidungen, die
schon. Ja, aber da können wir eine Grundsatz, also da könnte ich jetzt echt eine Grundsatzdiskussion aufmachen, weil das ja auch, also das hängt mit ganz vielen Faktoren dann zusammen. Und dann könnten wir auch darüber sprechen, eben warum braucht es eigentlich nur Schiedsrichterinnen im Fußball der Frauen oder hauptsächlich? Man könnte das auch professionalisieren, indem das eben auch Männer mitpfeifen, so. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß, dass es über diese Schiene läuft. Und dieses ganze Problem von wegen, wir haben zu wenig Schiedsrichterinnen, kenne ich halt auch noch aus meiner aktiven Zeit. Wenn du überlegst, wie wenig Frauen es allgemein eben auch im Fußball, in dem Vereinsfußball und so hat. Ich meine, klar, das ist nochmal angestiegen. Und mit den Zahlen hatte ich mich zuletzt auch nochmal beschäftigt. Das ist eigentlich eher wieder so auf dem steigenden Ast. Es gab jetzt keinen so Boom oder so zu der WM. Aber es gibt dadurch halt auch viel, viel weniger an Pool, an Leuten, die sich dann auch für diesen Schiedsrichterinnenweg entscheiden. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die das eine Zeit lang gemacht hat und irgendwann ist das dann halt auch nicht mehr möglich. Und das war natürlich dann auch als Frau sehr viel einfacher, sehr schnell, sehr weit aufzusteigen. Aber deshalb würde ich sagen, es ist auch wirklich so ein komplettes Strukturding. Und deshalb habe ich auch direkt gesagt, dass mich bei den Männern auch der Videobeweis nervt, weil ich bin, also es ist so, es war so ein bisschen, aber was man auch sagen muss, ne, mit Videobeweis hätten die Bayern echt ein schwieriges Spiel gehabt eigentlich auch. Also so muss man eigentlich auch noch sagen, also dann steht es nur 1-0 die ganze Zeit und weiß auch nicht so ganz, also ja, also ich glaube, dann wäre mit Videobeweis wäre das erste Tor ja safe nicht gezählt worden. Und das macht es eigentlich dann noch enttäuschender, so, wenn man Bayern betrachtet.
Ja, total. Also es war für Werder ein irre frustrierender Abend, weil ja auch noch Lösen und Wirtz runter mussten. Beide vermutlich, weil sie verletzt waren. Bei Lösen ist es ziemlich eindeutig, bei Juliane Wirtz weiß man es nicht ganz genau. Noch, aber das kommt ja noch mit dazu. Offensiv hatte man dennoch eigentlich kaum eine Chance, aber defensiv haben viele Dinge gut funktioniert. Also Ulbrich hat wieder 8 von 12 Zweikämpfen zum Beispiel gewonnen, hatte 6 klärende Aktionen, 5 gewonnene Tacklings, 2 abgefangene Bälle. Brandenburg hatte auch mehrere gute Aktionen. Also gerade im Strafraum hat Bremen wirklich, wirklich gut verteidigt. Und das hat es eben aus Werder-Sicht, glaube ich, auch nochmal wirklich bitterer gemacht mit eben allem, was wir schon dazu gesagt haben. Du hast auch noch Spielerinnen verloren und hast wirklich eigentlich gut gespielt. Und denkst dir so, naja gut, gegen Bayern kann man ja mal verlieren. Okay, wer ist jetzt der Nächste, gegen den wir spielen? Ah, Wolfsburg im DFB-Pokal auswärts. Cool. Also, ja, da muss man jetzt wahrscheinlich einfach durch von Bremen.
Grüße an die Bremen-Fans.
Gut, vielleicht überraschen sie uns ja, aber das ist natürlich, also da wirst du jetzt keine Ausfälle haben. Danach geht es dann gegen Duisburg weiter nach der Länderspielpause. Bremen bleibt auf dem 7. Tabellenplatz und der FC Bayern bleibt auf dem 1. Tabellenplatz. Der FC Bayern wird jetzt dann nach Paris reisen und dabei PSG antreten, bevor man dann in die Länderspielpause geht und dann sein DFB-Pokalspiel gegen Offenbach erst im Januar bestreitet. Jetzt haben wir indirekt schon über Wolfsburg gesprochen, dann lasst uns doch auch direkt über Wolfsburg sprechen. Die durften vorlegen vor über 2600 ZuschauerInnen. Ich sage jetzt nicht mehr die genaue Zahl, nicht, dass ich wieder um 40 daneben liege. Aber wo ich mir ganz sicher bin bei den Zahlen, das ist, dass Wolfsburg mit 2-0 gewonnen hat. Und zwar nach Toren von Fenner Kalmer in der 7. Minute und Eva Pajor in der 40. Minute. Das ist dann allerdings auch der Endstand. Kommentiert hat das Ganze Oskar Heiler auf Magenta Sport. Was für ein Spiel hat er denn gesehen, Oskar?
Ja, hat viel Spaß gemacht. Vielleicht da erstmal vorweg, weil wir gerade über die Schiedsrichterin geredet haben. Die Christine Weigelt hat da eine sehr gute Leistung geliefert. Und trotzdem gebe ich dir recht, Max, gab es schon hier und da immer wieder Entscheidungen, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht sonderlich richtig. Da ist noch Luft nach oben, auch in der Saison schon. Aber deswegen wollte ich mal kurz erwähnen, die hat da richtig gut gepfiffen und einen guten Job gemacht. Was kann man sagen über das Spiel? Großes Kompliment an den MSV Duisburg. Die haben das gut gemacht. Die haben ja auch davor schon gegen die Bayern nur aus ihrer Sicht 0-2 verloren. Das waren jetzt 2 Auswärtsauftritte für den MSV. Gut eingestellt, wie ich finde, von Thomas Gerstner. Und steht zwar dann 2-0 nach den ersten 45 Minuten. Das zweite ist ja auch eine Ecke, 40. Minute, Kopfball, Pajor. Ist auch nicht riesengroß gewachsen, aber das ist einfach auch gut. Nurias Ecke, erster Pfosten, das kannst du kaum verteidigen. Und dann haben sie einfach eine irrsinnige Qualität mit Eva Pajor, die für mich die Spielerin nicht nur wegen ihres Treffers der ersten Halbzeit war. Auch die Vorlage hat sie ja gegeben in der 7. Minute. Und Fenner Kalmer hat ihre Chance auch genutzt, ne? Ja. Durfte ran vor Poppy, die schon auch wieder fit gewesen wäre. Aber ja, dann hast du natürlich auch eine längere Saison. Ich habe mich davor lang mit dem Tommy Stroth ausgetauscht auch noch. Und der meinte, ja klar, jetzt ist natürlich nach dem Aus der Champions League muss man natürlich die Köpfe wieder hochnehmen. Und trotzdem ist da eine sehr positive Stimmung irgendwie vorhanden. Und das ist ja auch schön zu sehen. Die sehen, die machen jetzt aus der Not eine Tugend, sehen das Positive. Sie haben jetzt mehr Trainingseinheiten zusammen, haben einen Wettbewerb zwar weniger, auf dem sie natürlich im Idealfall wieder bis ins Finale gerne performt hätten, dabei gewesen wären. Aber sie haben die Chance, das 10. Mal in Folge, Wahnsinn, den DFB-Pokal zu gewinnen. Was geht da eigentlich ab? Es war ja unter der Woche jetzt auch so, dass sie 10-jähriges Jubiläum hatten, seit 10 Jahren kein Spiel mehr im Pokal verloren. Was sind das für Zahlen? Naja, und in der Liga, das könnte halt schon ein großer Trumpf werden, allgemein mal gesagt, für den VfL. So schlimm es ist mit der Champions League, dass sie jetzt eben natürlich einen großen Kader haben, viel Qualität. Eine Vivian Endemann macht enorm viel Spaß, wie schnell die schon in der Spur ist. Ich fand die Reaktion sehr gut, nachdem, ja, also Ralf Kellermann wurde darauf angesprochen, der Sportdirektor, wie ist es denn so bei der Entwicklung mit Jule Brandt? Daraufhin, also er wurde, wie gesagt, darauf angesprochen, hat sie es nicht explizit hervorgehoben, dass es gerade bei ihr noch Luft nach oben gibt. Aber ich fand, nachdem das eben zu Protokoll gegeben wurde, der Hinweis kam, naja, die Konstanz fehlt, die Entwicklung könnte besser sein bei Jule Brandt, hat sie ein sehr gutes Spiel gemacht, gute Reaktion gezeigt, hat das erste Tor mit initiiert auf ihrer linken Seite. Und so war es vor allem dann im zweiten Durchgang, wo zwar kein Tor mehr gefallen ist, aber diese unglaubliche Dominanz des VfL Wolfsburg, sie müssen eigentlich das vierte ja. Tor machen. Also da sieht man dann schon, wow, das ist dann schon ein anderes Level. Und trotzdem, wie gesagt, Kompliment an die Zebras. Nur ein 2-0 gegen eine echte Spitzenmannschaft.
Da hat Mamutovic wieder gut pariert. Wenn sie nicht pariert hat, dann war es, glaube ich, der Pfosten, der gerettet hat. 22-2 Schüsse pro Wolfsburg. Und gerade Vivian Endemann, also so wie die in der zweiten Hälfte gespielt hat, muss die eigentlich bald in der Startelf stehen. 8 Torschussvorlagen hatte die. Die war mit weitem Abstand die schnellste Spielerin auf diesem Feld. Auch im Kopf. Und das, obwohl Eva Pajo so stark gespielt hat. Also die war da eigentlich die größte Konkurrentin. Das fand ich wirklich interessant, weil sich Wolfsburg da aber auch erlauben konnte. Also Lynn Wilms wurde verletzt ausgewechselt und Endemann kam dann und war nominell Rechtsverteidigerin. Aber ich weiß nicht, wie oft du sie auf der Rechtsverteidigerposition gesehen hast. Eigentlich dadurch, dass man nur tiefen Ballbesitz hatte, war sie einfach rechts außen.
Ich habe es im Spiel auch mal gesagt, also das ist natürlich eine richtig coole, auch wieder rechte Seite, da mit Jule Brandt und Endemann zusammen, also das ist natürlich auch ein Graus für den MSV, jetzt habe ich ihn ja. zweimal gelobt, aber man muss es sagen, du hast vollkommen recht, ich glaube, am Ende waren es in meiner Statistik irgendwie 24-1 Torschüsse, also die Entlastung war natürlich auch überhaupt nicht da, das wollten sie bei Duisburg natürlich auch besser machen als gegen München, gab es natürlich auch den Elfmeter und so weiter, aber ja, so ist es auch wieder eine Ecke, wieder ein Standard, der dann dazu geführt hat, dass es dann auch 2 Gegentore sind und dann läufst du halt so lange der Musik hinterher. Dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig, aber der MSV Duisburg wird Punkte holen in der Saison. Fand ich ganz spannend, habe mich mit Thomas Gerstner eben auch ausgetauscht länger und der meinte, alles auch eine Frage des Kopfes natürlich, ist auch selber Mentaltrainer und hat gesagt, also ich spreche nicht vom Abstiegskampf, den wir führen, sondern vom Klassenerhaltskampf. Also die sind das einfach gewohnt da unten drin und mit all der Erfahrung der letzten Jahre, letztes Jahr hat es ja auch schon geklappt, ist dann eben auch viel möglich und das ist immer natürlich ein Trumpf da unten drin.
Ich meine, man hatte sogar ja auch gegen Wolfsburg eine Chance, an die ich mich erinnern kann, Froms muss da bei einer Halbkampfsflanke rauskommen vor Chin, aber ansonsten war eben so das Problem, also das fand ich ganz interessant, Spiel gegen den Ball habe ich mir bei allen Teams mal ganz genau angeguckt und auch hier haben wir wieder ein 4-5-1, aber Duisburg halt viel, viel tiefer als eben das, was ich vorhin bei Essen beschrieben habe. Essen hat immer so weit rausgeschoben, wie es ging. Duisburg hat schon auch versucht, nicht zu tief zu stehen, aber dann dribbelt eben eine Wolfsburgerin an, die Gegenspielerin zieht mit, die Wolfsburgerin spielt den Rückpass und dann läufst du nicht wieder dieselben Meter wieder vor. Das ist ganz natürlich. Du wirst immer tiefer hinten reingedrückt und dann irgendwann kommt die Red Flag. Die Red Flag ist in dem Fall eine laufende Green Flag. Sobald Kati Hendrich oder Marina Hegerin dann andribbeln und bis in den Halbraum vorlaufen, dann weißt du, Mist, jetzt stehen wir zu tief. Jetzt müssen wir wieder versuchen rauszukommen, weil dann wird es richtig, richtig gefährlich. Und das hat Duisburg aber halt dann nicht mehr geschafft, immer rauszukommen. Manchmal schon, aber der Druck war schon enorm hoch.
Ja, man spricht ja immer so von dem geparkten Bus. Ich habe das Gefühl, sie hatten mindestens 2-3 Busse geparkt natürlich. Und wie gesagt, dann sind sie nicht nach vorne auch gekommen. Ist mir auch aufgefallen, Kathi Hendrich, die dann auch mit nach vorne schiebt. Auch diese öffnenden langen Bälle, die auch ganz viel aufreißen können, die einfach eine Marina Hegerin spielen kann wie keine zweite. Das ist eben auch schön zu sehen. Also nicht nur, wie schnell das jetzt bei Endemann auch geklappt hat, da beim VfL Fuß zu fassen. Ich glaube, es gab schon die einen oder andere, Experte, der vielleicht sagt, ja, also Endemann, das ist ein interessanter Transfer bei einer Mannschaft, die Champions League Finale gerade noch gespielt hat. Aber man sieht, es klappt gut und ist natürlich auch nur ein Ansporn, noch mal kurz auf Jule Brandt zu kommen. Ist natürlich auch clever, ne, vom Sportdirektor zu sagen, ja, also ein bisschen hier auf die eigene Entwicklung achten. Und Nuria auch eine ganz spannende Facette, die sie drin haben. Jetzt haben die da auf links Nuria Rabano und Felicitas Rauch. Also das ist Wahnsinn, was du da mal von der Bank bringen kannst für die zweite Halbzeit. Aus meiner Sicht ohne Qualitätsverlust. Auch Nuria kommt immer besser da zurecht. Also die haben auch noch weiter Luft nach oben und das werden wir auch noch sehen, dass da, glaube ich, Tommy Stroth in der VfL Wolfsburg ja gute Chancen auf, will mich auch nach 8 Spielen vielleicht noch nicht komplett festlegen, aber 2 Titel ist natürlich das erklärte Ziel. Und die Bayern, was meint ihr? Haben die auch noch so viel Luft? Und wie seht ihr sie im Vergleich?
Ach, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich finde sowohl Wolfsburg als auch Bayern nicht so ganz überzeugend in allen Spielen. Also zu Wolfsburg kann ich es gleich jetzt noch anhand dieses Duisburg-Spiels erklären, was mir da nicht gefallen hat, obwohl wissend, dass sie natürlich verdient gewonnen haben und so. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß nicht, Tamara, ob du dich in die Bayern-Diskussion einklinken möchtest?
Ja, es kommt halt drauf an, wenn wir jetzt dem treu bleiben, was wir gerade gesagt haben, sehe ich nicht so, also wenn ich es vergleiche mit dem Enthusiastischen, was Oskar gerade gesagt hat, was Max gleich zerlegen wird, dann würde ich sagen, dann ist Bayern ein bisschen trantütiger gerade von dem. Finde ich auch eine spannende Aussage, Max, dass du von beiden nicht überzeugt bist gerade, weil was sagt es über die Bundesliga eigentlich dann auch aus, wenn das die Spitzen Top-Teams sind? Und das ist auch ein Gedanke, der mir vorhin auch nochmal durch den Kopf ging, auch als wir über Essen gesprochen haben oder Oskar, wo du ja auch meintest, so eben Köln und Freiburg, die könnten sich auch noch abwechseln mit eben Bremen, die gerade einen Lauf haben und so. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum die Liga so gestaffelt ist, wie sie ist, oder warum Essen jetzt vielleicht wieder mehr einen Lauf hat als die TSG. Das ist immer dieses Verschieben von den Spielerinnen zu den anderen Vereinen und dann hat man so Wellen, in denen man eine super gute Phase hat und dann, sobald dann das wieder abgegrast ist oder der Aderlass dann eben passiert ist. Ich fand eigentlich auch noch, stimmt, das war auch noch ein Gedanke, den ich so zu Köln und Freiburg hatte, eben alle Spielerinnen, die da irgendwie auf dem Feld standen, haben jeweils vielleicht oder oft schon im anderen Team auch schon gespielt. Also nicht alle, es gibt auch da so gestandene Spielerinnen. Aber das fand ich schon auch krass, dass die so austauschbar sind, dass man halt quasi auch so wusste, ah, die hat eine Freiburg-Historie, ah, die hat eine Köln-Historie, so. Das spricht natürlich dann eher schlecht für die Liga und vielleicht ist das auch wirklich so ein Liga-Problem. Zeitgleich haben wir jetzt auch sehr viele tolle neue Spielerinnen eben in dieser Liga drin, ne? Deshalb hoffe ich, dass jetzt noch nicht Hopfen und Malz für Bayern und Wolfsburg verloren ist. Aber Max, du kannst ja mal deine These erläutern.
Ich weiß auch nicht, ob Hopfen und Malz verloren ist, weil dafür sehe ich zu wenig internationalen Frauenfußball, also sowohl in der Champions League als auch irgendwelche anderen Ligen. Das schaffe ich einfach nicht, noch weitere Spiele zu sehen. Deswegen weiß ich nicht, wie es im internationalen Vergleich ist. Ich finde aber, dass beide Probleme immer noch im Offensivspiel haben. Und auch bei Wolfsburg, und zwar bei Wolfsburg fand ich die erste Hälfte, was ein bisschen ironisch ist, weil da sind die beiden Tore gefallen. Aber in der ersten Hälfte hatte man nur 6 Schüsse. Und wenn man sich anguckt, was macht Wolfsburg jetzt? Also zum einen muss man dazu sagen, Oberdorf noch ausgefallen, Chantal Hagel hat dafür gespielt. Die hat enorm, war sehr nah dran, ihr erstes Tor für Wolfsburg zu machen in der zweiten Hälfte, hat es aber nicht geschafft. Aber was haben sie taktisch gemacht? Taktisch ist es ja so, dass Pajo jetzt auf dem linken Flügel spielt, Huth in der Mitte und Brandt auf dem rechten Flügel. Aber das ist sehr fluide. Also du siehst dann auch mal Brandt auf dem linken Flügel, Huth ist sowieso die ganze Zeit am liebsten in der Nähe von Pajor, weil da geht aktuell die Action ab und Kalmar hält eben dann die Spitzenposition, so ähnlich würde es Pop auch machen, wenn Pop spielen würde. Und jetzt würde mich einfach interessieren, wie dir das gefallen hat, Oskar, weil manchmal fand ich dieses Fluide sehr toll, weil es überraschend war und weil es extrem schwierig war für die Duisburgerinnen, da die Spielerinnen zu übergeben. Aber manchmal war es auch so, dass dann der andere Flügel gar nicht besetzt war und quasi die Verlagerung, die man dann gerne gespielt hätte, vielleicht in einen etwas freieren Raum, der war gar nicht da. Also manchmal hatte ich das Gefühl, Wolfsburg hat sich damit auch so einen kleinen Raum geschaffen, in den sie dann selber reingespielt haben. Und da kommen sie halt dann auch immer wieder raus, weil es halt der VfL Wolfsburg ist. Wie waren deine Gedanken dazu?
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe, wie gesagt, da im ersten Durchgang vor allem eben einen sehr stark agierenden MSV Duisburg gesehen, die es natürlich auch ihnen schwer gemacht haben. Trotzdem, eine Mannschaft, die letztes Jahr Champions League Finale gespielt hat, muss da andere Lösungen finden. Ich sehe es schon auch so wie du, da fehlt natürlich eine Oberdorf, da fehlt auch eine Blomqvist natürlich, aber die fehlt noch länger. Also, ja, Jons dort hier ist vielleicht auch noch ein Name, den man an der Stelle erwähnen muss. Also da ist natürlich auch ordentlich was auf dem Lazarett. Trotzdem sehe ich schon so, da war Luft nach oben. Erster Durchgang war nicht so. Im zweiten Durchgang sah das viel, viel besser aus. Woran lag's? Vielleicht auch immer noch so ein bisschen die Umstellung. Wir kennen alle noch Eva Pajor als klare Neun. Jetzt ist sie auf dem Flügel. Ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass sie immer auf links auf dem Flügel bleibt. Aber ja, es gibt auch einfach vielleicht mal Momente, erste Halbzeiten wie diese, da hat es dann noch nicht so geflutscht. Im zweiten Durchgang, wie gesagt, war das eine klare Steigerung. Und wie ich schon angedeutet hatte, das wird sich alles noch besser finden. Und dann hast du auch einmal da solche wirklich Granaten, solche Waffen, wenn du da überlegst, was du auf dem Flügel hast jetzt. Wenn du jetzt wirklich Pajor da permanent auf dem Flügel spielen lässt, dann hast du noch Endemann, dann hast du noch Brandt, dann hast du noch Jons dort, der Blomqvist. Also wow. Und dann eben noch Pop und jetzt auch noch Fenner Kalmer, die ganz eindeutig angedeutet hat, dass auch da viel Qualität da ist. Ist ja nicht umsonst da mehrfach auch Torschützenkönigin geworden bei Twente in Holland. Und ja, also ich bin schon begeistert, aber ich gebe dir recht, die erste Halbzeit, da haben sie sich schwer getan, was ich eher darauf zurückführe, dass der Gegner einfach das Maximale versucht hat, defensiv zu leisten und es ihnen richtig schwer zu machen.
Ja, stimmt. Also man kann es auch sehr gut über den MSV erzählen. Da hast du schon recht. Und dann wurde es ja besser. Zur zweiten Hälfte gehört noch mit dazu, dass Agresch auch verletzt raus musste, nachdem sie eingewechselt wurde.
Oh, ich hoffe, dass das nichts Schlimmeres ist. Ja, das
genau,
sah nicht gut aus.
Das sah nicht gut aus. Immerhin Dominik Janssen hat dann ihr Comeback feiern können, aber natürlich nicht unter den Umständen, die man gehofft hätte. Aber das gehört eben auch zu diesem Spiel mit dazu, dass es da eben noch eine weitere Verletzung gab, neben der von Lynn Wilms, wo man eben auch eigentlich davon ausgehen muss, dass sie wegen Verletzung ausgewechselt wurde. Sie hat zwar nach ihrem Verletzung noch ein bisschen weitergespielt, aber das sah schon so aus. Mindestens eine Schonungsmaßnahme, würde ich sagen. Wolfsburg also jetzt einen Punkt hinter dem FC Bayern, wird es dann zu Hause gegen Werder im DFB-Pokal spielen, bevor es dann in die Länderspielmaßnahmen geht für die Spielerinnen. Und der MSV Duisburg, der tritt jetzt dann beim ersten FSV Mainz 05 an im DFB-Pokal. Ehemals Schott Mainz, wer nicht mitbekommen hat, dass diese beiden Teams fusioniert haben, der folgt Mara Pfeiffer nicht und das werfe ich ihm oder ihr eindeutig vor. Nichts vorzuwerfen ist dagegen der Eintracht aus Frankfurt. Die hat nicht nur in der Champions League bei Rosengart mit 2:1 gewonnen, auch ein Spiel, was man noch deutlicher hätte gestalten können, sondern man hat dann auch am Wochenende nachgelegt. Also Doppelbelastung, kein Problem, zumindest in dieser Woche für die Eintracht aus Frankfurt. Mit 2:0 gewinnt man beim ersten FC Nürnberg und die Tore erzielen zum einen Laura Freigang in der 23. Minute und Lara Prasnica in der 67. Minute. Es gab allerdings, Tamara, auch vereinzelt Chancen für den Club. Da hätte es vielleicht endlich mal wieder klingeln können. 4 Tore hat er bisher erzielt, der Club. Jedes zweite Spiel statistisch gesehen ist es wieder soweit. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Auch ein paar zu viele Tore gegen den SC Freiburg, aber darüber reden wir nicht mehr. Darüber habe ich letztes Mal gesprochen.
Du hast es gesagt, genau.
Ja, ich habe auch letztes Mal wirklich darüber gesprochen. Es war trotzdem, habe ich vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, ein zäheres Spiel, würde ich sagen. Also auch nicht ganz so viel Drive drinne, aber auch so wie von dir sauber reinmoderiert, würde ich auch sagen, krasse Leistung von der Eintracht auch jetzt mit dieser die Doppelbelastung hatte ich auch direkt im Kopf, als ich das gesehen habe. Hat man ja auch gemerkt, dass teilweise auch Spielerinnen geschont wurden. Eben Anjomi kam von der Bank rein, also hat gar nicht von Anfang an gespielt. Ist ja dann schon auch nochmal eine andere Formation. Trotzdem ist mir direkt aufgefallen, dass ich finde, dass Nürnberg eben immer mehr in diese Bundesliga-Rolle reinrutscht. Darüber haben wir letztes Mal auch schon mal kurz gesprochen hier im Rasenfunk, aber ich finde echt, ich sehe da irgendwie eine kontinuierliche Leistungssteigerung und das ist natürlich auch, wenn man eben bedenkt, wie relativ groß der Unterschied eben zwischen erster und zweiter Liga ist. Finde ich, das macht der Club echt gut, dass sie sich da so langsam rantasten und so. Und einfach, ich seh da irgendwie eine Steigerung in dem, was sie tun. Nur, wo ich es nicht sehe, ist in der Kondition, weil sie hinten raus doch auch immer oft einbrechen. Und das merkt man einfach. Also ab der 70. geht's da kontinuierlich bergab. Also wäre ich Trainerin, ist ja immer so schön, wenn man von außen so Tipps geben kann, würde ich noch ein bisschen mehr aufs Konditionstraining gehen. Das habe ich halt bisher jetzt bei jedem Clubspiel so gesehen, dass ich gesehen habe. Aber eben, ich halte es nach wie vor auch, also ich will es nicht nur dem Club zustreiten, sondern das ist ein strukturelles Problem zwischen erster und zweiter Liga, wo ich mir auch wünschen würde, dass diese Lücke mehr geschlossen wird. Aber ich bin eigentlich begeistert davon, wie der Club sich das so zu eigen macht und sich da auf jeden Fall weiterentwickelt. Trotzdem war Frankfurt deutlich am Drücker. Also oder was ich beim Club gesehen habe, genau, ist so, die haben darauf gewartet, dass sie den Ballbesitz bekommen und dann haben sie versucht, wirklich so nach vorne zu gehen und möglichst schnell abzuschließen. Und das hat man aber halt auch schon nach Minute 13 oder so dann auch gecheckt. Aber fand ich nicht schlecht, so ein bisschen mit Selbstbewusstsein da auch einfach, dass es geht. Und der Kopfball von Laura Freigang, würde ich fast sagen, auch Hut ab. Also ist jetzt nicht aus einer Position das Tor gefallen, wo ich direkt sagen würde, der geht rein. Also war dann doch auch gut umgesetzt. Wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, eben, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ein Junge kam von der Bank, Shakira Martinez ist richtig gut aufgefallen in dem Spiel, fand ich. Die hat den Drive auch nochmal anders nach vorne gebracht und ja, so hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, das Spiel.
Ja, ich finde das interessant, was du gesagt hast zur Kondition beim 1. FC Nürnberg, haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen im Rasenfunk. Ich fand es an diesem Spieltag nochmal besonders auffällig zu sehen, einfach wie viel offensiver der Club verteidigt. Also die laufen halt wirklich über viel längere Phasen als alle anderen Teams eigentlich in der Liga hoch an. Na, Essen macht's auch so. Aber ansonsten ist es gerade nur Nürnberg, die auch immer einen Plan haben. Diesmal der Pass auf Pavalek sollte verhindert werden. Man hatte die Fünferkette ganz gut so aufgestellt, dass du auf den Außen immer doppeln konntest, auch wenn die Außenverteidigerinnen mit nach vorne gegangen wären, was sie gar nicht so krass gemacht haben. Also Henshaw noch mehr als Riesen auf der anderen Seite. Wobei Riesen auch manchmal den Ball einfach nicht bekommen hat. Also sie wäre da gewesen, aber sie wurde nicht angespielt. Aber ich fand, dass da der Club wirklich einen guten Plan hatte, eigentlich ganz gut viele, viele Dinge der Eintracht weggenommen hat und dann aber die Eintracht in diesem Spiel mal bei sich geblieben ist und eben bei dem, was man gut kann. Und das ist eben dann vom Flügel kommend, Chancen zu kreieren. Am liebsten machen sie es natürlich noch aus dem Zentrum raus, aber das war kaum möglich. Also Laura Freigang hatte zwar Ballkontakte, aber eigentlich kaum da, wo es richtig gefährlich wird, wenn sie einen Ball hat. Und dann hatte die Eintracht halt Barbara Dunst. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die bereitet ja auch das 1:0 vor. Und das war vielleicht wieder so eine typische Club-Szene, weil eigentlich hat Saalfelder schon den Ball gewonnen gegen Dunst. Und dann spielt sie aber einen zu ungenauen Pass ins Zentrum. Der Ball wird wieder verloren, er kommt wieder zu Dunst. Und im zweiten Versuch geht sie einfach vorbei an Saalfelder und flankt dann auch auf Freigang. Und das ist für mich so ein bisschen, so wie Freiburg auch manche Gegentore kassiert, einfach Der Ansatz ist, spielerisch flach nach vorne zu spielen. Wenn das nicht klappt, dann hast du direkt den nächsten Angriff gegen dich. Und so hat der Club das dann verdient gewonnen, verloren, finde ich. Aber hat viele, viele Dinge gut gemacht, fand ich. Und Eintracht hat aber auch kein schlechtes Spiel gemacht. Das war, fand ich, vom Niveau her ein viel höheres Spiel als zum Beispiel das, über das wir gleich noch sprechen werden.
Guter Cliffhanger.
Ja, es ist ja leider nur noch eins. Also eigentlich rein theoretisch wüssten es alle, die genau aufgepasst haben. Aber also war irgendwie, hatte ein gutes Niveau das Spiel, auch wenn es jetzt nicht, also es gab jetzt nicht Chancenfestival auf beiden Seiten. Es gab aber schon viele Schusschancen und ich fand irgendwie, beide haben viele Dinge gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir sonst nur noch rausgeschrieben, da wären wir nochmal bei den Schiedsrichterinnenleistungen. Es gab irgendwann noch die Situation, wo es eine gelbe Karte für eine angebliche Schwalbe gab. Gegen Wamser, und das wäre ja eigentlich eher ein Elfer gewesen. Und das eben deshalb kam vorhin auch das mit dieser VAR-Aussage natürlich. Das war schon auch krass. So, und ich glaube, das ist auch richtig krass als Spielerin, so eine Entscheidung zu bekommen. Also wenn man dann gelb für eine Schwalbe kassiert, obwohl es halt eigentlich keine ist. Ja, aber war jetzt nicht so krass spielentscheidend, dementsprechend ist es jetzt auch nicht so schlimm in dem Spiel, würde ich sagen. Aber hatte ich mir auch nochmal rausgeschrieben. Und es war auch tatsächlich, muss ich ja gestehen, das erste Clubspiel, das ich zu Hause, also dass sie Heimspiel hatten. Ich fand das auch irgendwie interessant, dass sie wirklich in diesem großen Stadion spielen. Aber da sehen halt dann eben, wenn wir bei den Zuschauerinnenzahlen sind, bei 1600 ZuschauerInnen, also ein bisschen mehr, sieht das halt richtig leer aus, dann die 50.000 Plätze. Aber andererseits finde ich es auch ein tolles Signal und irgendwie eben auch so, wie die da reinwachsen in ihre Rolle und vielleicht müssen sie da auch noch ins Stadion so ein bisschen reinwachsen.
Ja, also es hat mit Auflagen zu tun und mit der Nichtverfügbarkeit von anderen Stadien, dass man im großen Stadion spielt. Also es ist nicht nur
aber es war auch interessant. Es fällt dann doch auch immer wieder auf. Ich meine, ja.
Ich fand die drei Fahnen im Eintracht Frankfurt-Block sehr stabil, weil da waren nur 20 Leute, aber drei Fahnen und die wurden auch permanent geschwenkt.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ich fand es natürlich auch sehr toll, dass es da auch eine Blocktrennung gibt. Das ergibt meiner Meinung nach wahnsinnig viel Sinn im Frauenfußball. Gott sei Dank werden da die Fans voneinander getrennt.
Ich meine, ich wette mit dir, dass einige der Fans, der Frankfurt-Fans auch Montag noch in Malmö waren und dann wieder in, also so ist mein Gedankengang noch ein bisschen gewesen, also bestimmt stabil, so wie ich die Frankfurt-Fans kenne.
Aber absolut. Lisa Gräbe kann man, glaube ich, noch nennen. Die hat von Beginn an begonnen, hat ein gutes Spiel gemacht, 7 von 9 direkte Duelle gewonnen. Barbara Dunst habe ich schon hervorgesprochen, Shakira Martinez hast du vorher schon mal herausgehoben, auch die Abwehr stand mit Kirchberger und Dorsun relativ stabil, Stina Johannes musste kaum eingreifen, auf der anderen Seite Christine Krammer, super Spiel gemacht, das ist eigentlich so noch so eine Storyline, die total untergeht, dass sie ja gar nicht vorgesehen war als die Torhüterin, ist noch wahnsinnig jung, 19 Jahre glaube ich, sie hatte wieder 6 Paraden und hat aber 2-mal bei tiefen Pässen, ist sie einfach genau richtig rausgekommen, hat einmal vor Prasnica und einmal vor Gräbe den Ball noch abgefangen, also sehr, sehr stabile Leistung.
Also da muss ich sagen, dachte ich dieses Mal so ein bisschen, oh, da erwarte ich mehr. Aber das war gegen Freiburg so krass. Also da hatten wir sie, glaube ich, auch zum MVP gewählt und so. Da war die so krass drauf. Deshalb hatte ich jetzt so richtig hohe Art, habe ich mich richtig dabei ertappt. Ich war so, ja, da kam aber letztes Mal mehr, du. Aber da hatte sie, glaube ich, wirklich auch schon das Spiel der Saison. Also da war sie echt, also kann ich nur auch wieder hervorheben, finde ich auch echt eine klasse Torhüterin, ja.
21 Jahre ist sie übrigens alt, also da habe ich sie ein bisschen zu jung gemacht. Ansonsten Lara Schmidt, für den Zupfer keinen Strafstoß gesehen, aber ansonsten fand ich wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Jessica May und Madeleine Steck auch. Also wirklich, in der Partie haben viele Dinge für beide funktioniert. Der Club hatte sogar einzelne Chancen, hätte da auch hinten raus nochmal, das spricht so ein bisschen gegen das Konditionsthema, wobei ich trotzdem bei dir bin, weil ich finde das
man
auch.
Man sieht aber den Moment, wenn sie einbrechen. Also bin ich überzeugt, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Man sieht es einfach. Aber ja.
Genau, ich meine, sie hatten doch diesen Lattenschuss in der 90. Minute, aber da hat halt auch Eintracht Frankfurt schon gewusst, naja, das Spiel haben wir gewonnen. Also ja. Wer ist da Henne und wer ist Ei? Wollen wir vielleicht nicht beantworten an der Stelle. Aber so bleibt es eben so, dass der Club bei 3 Punkten bleibt, 2 Punkte Rückstand damit auf Rasenballsport Leipzig hat. Man wird jetzt dann auch genau bei jenen Leipzigerinnen spielen, aber erst nach der Länderspielpause. Denn im DFB-Pokal ist der Club ja schon ausgeschieden. Aber dieses Spiel, Nürnberg gegen Leipzig, das wird natürlich extrem interessant. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie die beiden sich begegnen werden, mit welcher taktischen Ausrichtung. Denn bisher, so wie du gesagt hast, Tamara, da würde ich voll zustimmen. Ich finde auch, dass der Club sich wirklich richtig so reingespielt hat langsam in diese Liga und bin gespannt, ob man das dann auswärts in Leipzig auch sehen wird. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt anders weiter. Frankfurt ist jetzt schon im 9. Spiel ungeschlagen gewesen. Sollte diese Serie aufrechterhalten bleiben, dann haben wir eine Sensation erlebt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die spielen jetzt nämlich zu Hause gegen Barca. Also, naja, ihr könnt es euch selber zu Ende denken. Die haben jetzt mal eben den Klassiko mit 5:0 gewonnen gegen Real. Also, Barca jetzt mal wieder nicht so schlecht in Form aktuell. Eintracht Frankfurt ist jetzt 1 von 3 Team mit 14 Punkten. Hoffenheim, Essen und Frankfurt haben alle 14 Punkte und teilen sich damit nur über die Tordifferenz die Plätze 3, 4 und 5. Barcelona ist der nächste Gegner und dann nach der Länderspielpause Hoffenheim für Eintracht Frankfurt. Also ihr seht, der Spieltag der Vorentscheidung, er kommt schon nach der Länderspielpause. Da können wir uns alle drauf freuen und die Länderspiele werden ja auch nicht so unspannend werden. 1. Dezember in Rostock gegen Dänemark. Holt euch Karten, wenn ihr wollt. Aber vor diesem Spiel gegen Dänemark müssen wir jetzt noch Leverkusen gegen Rasenballsport Leipzig besprechen. Vor etwas mehr als 590 ZuschauerInnen. Und ich sage, wir müssen dieses Spiel besprechen und vielleicht ist das gar nicht so sehr übertrieben, denn es war nicht allzu ereignisreich. Immerhin haben wir am Ende 2 Tore gesehen und das war nicht immer zu erwarten in diesem Spiel. Vanessa Fodala packt einen ihrer inzwischen bekannten Traumschüsse aus in der 78. Minute und Leverkusen rennt dann einem Rückstand hinterher, während Leipzig auf die Sensation hofft und einen ganz wichtigen Dreier. Aber dann erzielt Verena wieder in der 93. Minute per Fallrückzieher das 1:1. Und Gott sei Dank hatten wir diese Tore, Oskar, deswegen können wir auch über schöne Dinge sprechen in diesem Spiel.
Ja, sonst hätte ich positiviert gesagt, beide Defensivreihen standen gut. Ein Leckerbissen für Taktikfüchse. Natürlich schön, wenn man dann noch entlohnt wird, wenn man bis zur 93. Minute dabei bleibt, wenn dann noch das Fallrückzieher-Tor auffällt. Und an der Stelle sei es mal erwähnt, sehr schön, Verena wieder auf dem Platz zu erleben, nachdem was sie schon für eine Verletzungshistorie hat im negativen Sinne. Deswegen, ja,
sie ist wieder da.
Sie ist wieder da, genau. Und das war natürlich dann auch schön, aber klar, du hast es richtig angesprochen. Leverkusen hatte aus meiner Sicht keinen Torschuss im ersten Durchgang. Also, weiß nicht, vielleicht kann man doch Statistik
nur
irgendwie
4 Schüsse zudichten. Insgesamt in der ersten
Hälfte. Insgesamt, ja. Also nach 35 Minuten hieß es Torschüsse 0:0.
Ja.
Das sagt schon sehr viel aus und das war dann auch teilweise Zufall, was dann so an Torschüssen noch dabei rumkam. Und das Thema ist halt für mich auch so ein bisschen, Leverkusen war aus meiner Sicht ja praktisch auch in Top-Besetzung, da durchaus auf dem Platz. Und das war dann schon irgendwie enttäuschend, ne? Die Kreativität, da geht mehr. Also gerade wenn man sich auch anschaut, was da für Spielermaterial rumläuft. Und eigentlich ein blödes Wort, Spielermaterial. Aber ich finde einfach, da gibt's einfach Spielerinnen, dem würde ich das zutrauen, Elisa Sens allen voran, dass man da mehr irgendwie zeigt, irgendwie besser auf den Platz bekommt. Genau, ja, du hast es angesprochen, natürlich dann auch Distanzschüsse von Fodala, die fällt mir sehr positiv auf. Ich hatte am Spieltag zuvor RB kommentiert gegen Werder Bremen. Das war natürlich ein absolutes Desaster, vor allem für Elvira Herzog, um ehrlich zu sein. Da hatte sie, kann ja mal sein, einen rabenschwarzen Tag, so ehrlich muss man auch sein. Und diesbezüglich, finde ich, war es dann auch eine bessere Reaktion, ne? Also muss erst auch mal wegstecken als Team. So eine krasse Pleite. Und ja, unterm Strich war es wirklich kein Augenschmaus. Und Leverkusen mit dem Tor in der 3. Minute der Nachspielzeit, würde ich schon sagen, kann mit einem schmeichelhaften Remis am Ende vom Platz gehen. Also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, RB Leipzig, immer sind so kurz davor. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, gegen den MSV Duisburg ebenfalls, da gab es dann Antonia Halverkamps. Also mit dem ersten Auswärtsdreier soll es noch nicht sein mit Leipzig, aber wer lang genug dran arbeitet, wird irgendwann belohnt.
Ich muss sagen, bei beiden Teams habe ich echt große Fragezeichen. Also bei Leverkusen haben wir jetzt wieder, bei Leverkusen konnte man ja wirklich hoffen, nach dem Saisonstart, Mensch, da gibt es eine Weiterentwicklung und die will ich jetzt auch nicht negieren. Also die will ich jetzt auch nicht wegreden, jetzt wegen eines schlechten Spiels gegen Leipzig. Aber in der letzten Saison hat mich Leverkusen wirklich fertig gemacht, weil die in Überzahl aufgebaut haben. 5-4 haben die oft aufgebaut, wenn die Gegnerinnen eben entsprechend angelaufen sind. Und trotzdem sind die über die Pressinglinie 1 drüber gekommen, aber dann nicht weiter. Also die Tiefe hat total gefehlt. Und es war in diesem Spiel wieder so. Es war wieder so, dass sie einen 3-2-Aufbau hatten, haben ja mit Dreierkette bzw. Fünferkette gespielt und Leipzig stand relativ klassisch eigentlich. 4-4-2, Andrade auch diesmal aus zentraler Position. Die hat gegen Bremen noch ein bisschen eher versucht, so seitlich anzulaufen, aber das ging ja sowieso alles schief im Spiel gegen Bremen. Und Leverkusen hätte sich da ganz easy durchspielen können, weil sie ja auch die Spielerinnen haben, die das können. Und hat es nicht gemacht. Und wenn sie mal über die erste Presselinie drüber waren, dann wussten sie nicht, was machen wir denn jetzt? Weil Zentrum ist dicht, ach, wir müssen auf den Flügel. Und dann auf dem Flügel sind so ganz komische Sachen passiert. Also es gab eine Szene zum Beispiel, Skinnes Hansen war diejenige, die immer mal wieder Platz hatte auf ihrem Flügel. Und dann ist sie auf dem Flügel und Williams dort hier steht schon innen bereit für den Pass und geht aber ein paar Schritte zurück und der Passweg wird dadurch länger und länger und anstatt, dass Williams-Dotte auf sie zukommt, dass sie eine kurze Kombination ausspielen können, wird der Passweg so, dass dann Krug was, glaube ich, dann rausspritzen kann aus der Verteidigung und den Ball einfach abfängt. Also so einfache so Dinge, wo man sich so denkt, hä, das hat jetzt gar keinen Sinn ergeben und wenn du das jetzt am Bildschirm gesehen hättest, hättest du es auch gesehen, für dich hat es gerade dich anders angefühlt. Und das finde ich schade, dass es da offenbar keine Automatismen gibt, sondern dass eben offenbar viele Dinge, die wir gesehen haben an den ersten Spieltagen, dann halt so, man kommt in den Flow rein und so weiter ist und dann Kaczewska, die ja natürlich auch ein super Spiel hatte, unter anderem gegen Nürnberg damals. Das finde ich schade.
Gebe ich dir recht. Ja, Labels, finde ich, kann man auch ansprechen. Die haben ja auch schon gezeigt in der jüngeren Vergangenheit, dass da eigentlich Automatismen schon da sind. Kannst mir dann oft auch nur so erklären, dass es, ich glaube, der Kollege Martin Piller hat es kommentiert, hat auch immer wieder darauf hingewiesen, ja, vielleicht neutralisieren die sich auch so ein bisschen auf dem Platz. Aber trotzdem gehört dabei halt zu weit dazu, was du gerade gesagt hast. Also Automatismen müssen greifen und manchmal auch vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Und da sage ich halt, da menschelst dann. Ne? Also vielleicht hast du auch einfach mal so eine Halbzeit, wo du einfach mal die falschen Entscheidungen getroffen hast. Und so halt in der Szene. Levels übrigens eine, wir haben ja vorhin drüber geredet, wer vielleicht auch neu in die Liga dazukommt, die Liga bereichert. Ich finde, sie ist eine davon. Super Läufe, super Flanken. Vielleicht nicht in dem Spiel so oft gezeigt, wie sie es gerne gewollt hätte. Aber von der halte ich auch ganz viel.
Ja, und dann hast du aber halt auch große Chancen zugelassen. Also es war jetzt nicht so, wir haben jetzt schon öfter über Teams gesprochen, die Probleme hatten im Spielaufbau und die haben es aber dann rausgerissen, indem sie keinen Schuss aufs Tor zugelassen haben, also Wolfsburg, Bayern und so weiter. Also was kritisieren wir da eigentlich? Bei Leverkusen kann man das jetzt nicht sagen. Andrade hatte eine sehr große Chance. Es gab noch eine schwache Defensive bei einem langen Freistoß. Da springt, glaube ich, Matisic unterm Ball durch. Müsste ich nochmal in meine Notizen gucken. Und das wiederum öffnet ja auch den Blick auf Leipzig, die ja durch diesen Schuss von Fudala in Führung gehen und es dann aber auch nicht schaffen, diese Führung über die Zeit zu bringen und die sogar ja mit der letzten Aktion eigentlich sogar noch das 1:2 kassieren können, weil bei einer Flanke am zweiten Pfosten drei Leverkusenerinnen komplett ungedeckt stehen und es aber einfach diejenige, die an den Ball kommt, das war Lewis, nee, Lewis und Braxer waren noch frei und ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer dann geköpft hat. Also. Toll. Super Aktion von dir, Max, kann ich gleich noch nachgucken. Aber das heißt, Leipzig hat das noch hergegeben. Warum?
Şaban Uzun, der Trainer, hat es ja auch selber mal betont, er sieht dann die Ergebnisse, aber er sieht vor allem die Entwicklung und da ist er eigentlich sehr einverstanden. Ja, klar gab es jetzt das 0-5 gegen Werder, aber der Weg, den man geht, damit ist man einverstanden. Man schaut auf die Spielerinnen, man schaut auf das Gesamte, was da wächst. Und ich glaube, dafür ist das Wort erfunden worden, Lehrgeld zahlt man da noch, dass man da in der Nachspielzeit reihenweise die drei Punkte noch aus der Hand gibt. Einfach, es ist auch die Premierensaison, das darf man auch nicht vergessen, als Aufsteiger erstmals spielt man in der ersten Bundesliga und die Punkte werden sie vielleicht im Idealfall aus ihrer Sicht in der Rückrunde dann holen, in solchen engen Partien. Aktuell sind sie bestimmt noch hier in dem Stadium, wo sie halt noch solche Spiele gerade so aus der Hand geben. Kann ich mir mit der Unerfahrenheit erklären. Wobei ich auch finde, dass sie den Kader spannend zusammengestellt haben. Ne? Da sind auch Spielerinnen dabei, wie Starke, die natürlich eine ganz klare Rolle hat, da mit die Spielerin an die Hand zu nehmen, mit Lydia Andrade, auch wenn die abgestiegen ist mit Meppen. Auch in Leverkusen hat die ein oder andere durchaus eine Vita, die jetzt in Leipzig spielt. Und trotzdem muss man sich als Team finden und da braucht es halt noch ein bisschen Zeit.
Estrella González war diejenige, die da geköpft hat. Und was aber auch dazu gehört, das waren die einzigen beiden Chancen von Leverkusen nach dem Rückstand. Eigentlich hat es Leipzig sehr, sehr gut geschafft, sich nicht fallen zu lassen mit 1:0 Führung, sondern hoch zu spielen und den Ball möglichst weit weg vom eigenen Tor zu halten. Es waren halt wirklich die beiden einzigen Strafraumaktionen, die dann eben zu einem Fallrückzieher-Tor und eben dieser vergebenen Chance führen. Und letztlich bleibt es dann beim 1:1. 53% Passquote bei Leipzig. Ich meine, sie spielen natürlich auch sehr vertikal nach Ballgewinn, aber ist das vielleicht auch noch ein Teil dessen, warum sich Leipzig jetzt ja doch schwerer tut, als viele es prognostiziert hatten vor der Saison?
Absolut. Also auch viele Fehlpässe waren trotzdem drin, auch wenn man hier und da vielleicht den Zweikampf für sich auch vielleicht entscheiden konnte, aber da geht natürlich auch noch mehr. Und so war es halt, also aus meiner Sicht gab es selten auch mal über 3-4 Stationen mal Ballstaffetten. Und das macht es natürlich dann auch unattraktiv. Auf jeden Fall muss da auch noch sich das alles mehr finden. Ich glaube, das würde ich auch darauf zurückführen.
Einen guten Pass gab es, oder also nicht nur einen, aber der beste Pass des Spiels, Räke auf Fudala vor deren 1:0. Das war richtig schön. Aus der letzten Kette in die Zone 14, sie dreht auf und macht dann dieses Tor. Da schneidest du als Trainer mit der Zunge und immerhin einen Punkt gab es ja dafür. Und wir haben ja die 0:2 Niederlagen von Duisburg und Nürnberg schon besprochen. Das bedeutet, dass Leipzig jetzt 2 Punkte Vorsprung hat. 5 Punkte hat man jetzt. Und wir alle wissen ja, wer kommt nach der Länderspielpause? Genau, der 1. FC Nürnberg. Aber vorher spielt Leipzig noch zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim im DFB-Pokal. Und dann kommt eben dieses wichtige Heimspiel gegen den Club. Und Leverkusen, das durch den Nicht-Sieg, man hätte die Chance gehabt, auf Rang 3 zu springen. So rutscht man jetzt auf Rang 6 ab, ist aber nur nichts passiert. 13 Punkte hat Leverkusen und wir wissen ja, 14 Punkte haben Hoffenheim, Essen und Frankfurt. Leverkusen wird es dann beim HSV antreten, der jetzt verloren hat mal in der zweiten Bundesliga gegen das zweite Team vom FC Bayern. Auch relativ deutlich. Also beim HSV im DFB-Pokal und dann beim FC Bayern. Aber das alles wird dann erst nach der Länderspielpause auftreten. Und jetzt haben wir noch unsere beliebten Spieltags-Awards, die wir vergeben wollen. Jetzt binden wir ein Schleifchen um diesen Spieltag und werden MVP, Unsung Heroine und Moment des Spieltags küren. Tamara, wen hast du als deine MVP ausgewählt? Ich fühle mich ein bisschen wie so ein DAZN-Kommentator, wenn ich das sage, aber ich war zuerst dran mit der MVP.
Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, mich hat tatsächlich diesen Spieltag am meisten Shakira Martinez überzeugt. Ich fand einfach ihre Leistung gut und auch mal, dass sie zeigen konnte, was sie eigentlich kann.
Das habe ich so übernommen. Oskar, wen würdest du gerne aufschreiben?
Ich würde einfach auch wegen der auch Wirkung, die sie aufs Team hat und auch wegen der starken Leistung einfach von der SGS Essen, die Ramona Meyer, nochmal hier an der Stelle loben, die auch nochmal den Deckel endgültig drauf gemacht hat mit ihrem Tor und deswegen kriegt sie von mir den Award.
Fantastisch, dann kann ich nämlich Barbara Dunst nehmen von Eintracht Frankfurt. Ich fand, sie hat sehr, sehr gut gespielt. Sie war für mich das Symbol dafür, warum Eintracht Frankfurt trotz eines nicht einfachen Auswärtsspiels verdient gewonnen hat. Da haben wir doch 3 schöne Namen. Die Unsung Heroine, Tamara, die du jetzt besingen möchtest, wer ist es?
Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden und habe beschlossen, dass ich wirklich den Club als Unsung Heroine mache. Also ich habe ja vorhin schon drauf gesungen, sag ich jetzt mal so. Aber mir gefällt es wirklich gut, wie sie sich da langsam steigern. Und ich finde, deshalb haben sie das verdient, in der Rubrik trotzdem nochmal genannt zu werden, auch wenn ich schon drauf gesungen habe.
Ja, das passiert uns allen, ehrlich gesagt. Ich besinge meine Unsung Heroines auch immer schon vorher, weil man hat ja einen Grund, warum man sie hier aufgeschrieben hat. Oskar, warst du vorhin still an entscheidender Stelle, um jetzt noch
natürlich nicht. Natürlich nicht, deswegen nenne ich jetzt an dieser Stelle Verena wieder. Wie gesagt, mit eben dem, was sie schon erlebt hat, was sie durchgemacht hat und dann auch, wenn das vielleicht nicht ein ideales Spiel war, auch für den neutralen Zuschauer, sie dann doch noch die Kohlen aus dem Feuer holt und dann einfach per Fallrückzieher noch ihren Treffer macht und das ist einfach toll und da geht mir das Herz auf.
Wir wissen ja alle, wo sie das gelernt hat.
Ja, allerdings. Also, Verena wieder. Und ich bin natürlich Profi genug inzwischen, weil ich das jetzt schon oft genug gemacht habe, dass ich vorhin mir auf die Zunge gebissen habe, als mein Unsung Hero schon genannt wurde. Es ist ein Mann, aber ich wollte Markus Högner nochmal erwähnen, weil ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, dieser Quervergleich zwischen Hoffenheim und SGS Essen. Ein Team war viel, viel besser eingestellt als das andere und es ist unfassbar, was Högner bei der SGS jetzt schon seit vielen, vielen Jahren leistet. Ich habe ein Interview mit ihm gehört. Ich glaube, es war bei Raus aus dem Abseits. Ich werde es nochmal nachschauen und dann verlinken in den Shownotes. Also entweder Raus aus dem Abseits oder Die 45, die beiden Podcasts solltet ihr eh hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Da hat er das auch nochmal ganz gut erklärt, wie er arbeitet. Ich fand in der ZDF-Doku, in der die SGS auch Teil war, hat man das auch ganz gut mitbekommen. Deswegen Markus Högner, mein Unsung Hero dieses Spieltags. Tamara, was war dein Moment dieses Spieltags?
Irgendwie hatte ich nicht direkt so den Moment, aber ich muss sagen, vorhin, also eben, ich weiß nicht, ob das dann auch so ist, weil das Spiel ja direkt vor der Aufnahme ist, aber so, ich meine, das Freiburg-Spiel hat mich schon auch mitgenommen und ich muss aber auch zugeben, ich fand echt das Außenriss-Tor, fand ich echt super von Aczinska. Mhm. Ich glaube, ich spreche es auch nicht richtig aus. Also da würde ich sogar als SC-Fan fast sagen, würde ich ihr geben, aber das Hoffmann-Tor hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn du magst es ein bisschen vorhin so, ja, das hätte man auch gut verteidigen können, aber es war schon auch schön, so wie sie sich dreht und dann, also, ja,
also die, das sind beide Momente,
die mir sehr gut ja. dann noch gefallen. Also es war auch echt so ein gutes Spiel. Und was mir auch noch an dem Spiel gefallen hat, das habe ich vorhin nicht erwähnt, das Banner der Freiburg-Fans, Love Football, Hate Mondays. also ja, guter stimmt. Protest, wo mich aber auch Bell dran erinnert hat, dass natürlich Turbine letztes Jahr als erstes gegen Montagsspiele demonstriert hat, aber oder halt aktiv dagegen ein Banner hochgehalten hat.
Ja, ja, das gab es jetzt schon ein paar Mal bei Montagsspielen.
Ja, natürlich,
aber,
natürlich.
Ja, also gut. Ich
aber nochmal wichtig zu erwähnen halt in der Historie.
Da hast du recht. Ich habe das 3:2 und das 3:3 aufgeschrieben. Ich gönne dir jetzt einfach zwei Momente des Spieltags. Mal gucken,
Entschuldigung.
Ob ich, na, das ist ja völlig in Ordnung. Mal gucken, ob ich ähnlich generös bei Oscar sein muss.
Ja, also ich würde mich da anschließen, dass Giovanna Hoffmann da noch das 3:3 macht. Das ist natürlich schon auch nochmal ein schöner Abschluss des achten Spieltags gewesen und nochmal rumgebogen, nachdem man das dann vermeintlich aus der Hand gegeben hat. Natürlich schon einen Moment. Und auch da, finde ich, kann man das Fallrückzieher-Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit von Verena wieder schon nochmal hochhalten. Das war auch spektakulär. Und man sieht auch, dass da eine Qualität da ist und auch die Comeback-Qualitäten hier und da. Und dass bis zum letzten Moment es sich lohnt, bei der Liga dran zu bleiben.
Oh ja, man soll nicht abschalten. Das musst du natürlich propagieren. Der Peter Lustig dieser Sendung bist du hiermit. Und dann habe ich jetzt mal was, was wahrscheinlich untergegangen ist für alle, die es nicht gesehen haben. Ich fand es wahnsinnig witzig, dass Lena Lattwein mit dem Trikot von Dominik Jansen in der zweiten Hälfte aufgelaufen ist, dann darauf hingewiesen wurde und das Trikot dann austauschen musste und wieder das mit ihrer Nummer anziehen. Ich meine, die Nummern sind sich ja auch ähnlich, 8 und 6, glaube ich. Aber sie fand das selber auch so erheiternd und irgendwie hat mir das gefallen und sowas kann ja auch mal im Moment des Spieltags sein. Eine kleine Nebenanekdote. Und mehr als eine Nebenanekdote ist dann heute Mittag noch passiert und ich bin euch sehr dankbar, dass wir auch darüber noch kurz sprechen können. Wir müssen es jetzt nicht bis in aller Tiefe erörtern, denn wir haben schon 11 Uhr am Abend. Aber heute um 13 Uhr ging ein ZDF-Interview online geführt von Katrin Müller-Hohenstein mit, man höre und staune, Martina Voss-Tecklenburg. In der hat Voss-Tecklenburg über all das gesprochen, was jetzt eben zu ihrem Rücktritt geführt hat und auch ein paar Dinge ausgeräumt. Ich versuche mal, mich an einer Synopsis und ihr könnt dann gerne ergänzen, sollte ich wichtige Punkte vergessen haben. Also nach dem Ausscheiden hat so circa 8 bis 9 Tage danach eine Analyse stattgefunden in Frankfurt mit dem Trainerteam und der sportlichen Leitung. Bei dieser Analyse habe man damals eben auch die Frage aufgeworfen, soll sich etwas verändern? Und das müsste dann auch eigentlich Martina Voss-Tecklenburg in ihrer Funktion als Bundestrainerin betreffen. Mit dieser Frage ist Martina Voss-Tecklenburg nach Hause gefahren. Man wollte sich ein paar Tage später wieder treffen. Und die ganze Zeit schon, auch während des Turniers, hätten sie Ängste, Sorgen bedrückt und bei einem Gespräch mit ihrem Mann sei sie dann zusammengebrochen und dann in einem Erschöpfungszustand gelandet, der dann eben auch dazu geführt hat, dass sie keine weiteren Termine wahrnehmen konnte, dass sie keine Kommunikation mehr wahrnehmen konnte, dass sie krankgeschrieben wurde und eben den DFB dann auch über diese Krankschreibung informiert hat. Und dann war sie nicht zu erreichen und das wurde auch vom DFB respektiert. An dem Wochenende, an dem Horst Rubisch dann als Interimstrainer vorgestellt wurde, da hat sie den DFB darüber informiert, dass sie ihren Erschöpfungszustand so auskuriert hat, dass sie eben wieder gesund geschrieben wurde. Und aber angesichts dessen, dass Horst Rubisch dann Interimstrainer wurde, hat sie gefragt, ob sie ihren Resturlaub nehmen kann, um vollends gesund zu werden. Sie hatte auch angekündigt, dass es öffentliche Termine geben wird, hatte aber nicht im Detail genannt, welche das sein würde. Und sie wollte eigentlich eine gemeinschaftliche Pressemitteilung mit dem DFB dazu verfassen. Das hat, Zitat, aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und am Ende war es dann so, dass eigentlich ihr nächster Kontakt mit Bernd Neuendorf dann schon das Auflösungsgespräch ihres Vertrags war. Sie sagt auch, dass es ein Fehler war, die öffentlichen Veranstaltungen wahrzunehmen. Wir haben es ja alles in der letzten Nationalteam-Folge zu den Frauen auch besprochen. Auch die werde ich nochmal verlinken. Unter dieser Folge solltet ihr das nicht mitbekommen. Also wer hätte gedacht, dass wir noch über den Bayerischen Zahnärztetag hier sprechen im Rasenfunk. Martina Voss-Tecklenburg hat es möglich gemacht. Aber sie hat eben eingeräumt, im Nachhinein war das ein Fehler und sie könne auch verstehen, wenn Spielerinnen wie zum Beispiel Lena Oberdorf sich im Stich gelassen gefühlt hätten. Das wäre jetzt mal mein Versuch, dieses Interview zusammenzufassen. Auch das werde ich natürlich verlinken. Dauert 24 Minuten, könnt ihr euch gerne nochmal in Gänze zu Gemüte führen, liebe Hörerinnen und Hörer. Tamara, was sind deine Gedanken zu diesem Interview?
Also ich finde es schon groß von ihr, sich hinzusetzen und so offen über ihre mentale Gesundheit zu sprechen. Da ging es schon auch sehr ins Detail und auch darum, dass es ihr eigentlich auch schon vor der WM nicht so gut geht. Oder im Detail auch, dass sie schon seit 2,5 Jahren eigentlich Schlafstörungen hat, eben durch den Druck der oder den Leistungsdruck, der halt so ein Amt auch mit sich bringt. Sie hat zeitgleich aber auch betont, was nach wie vor, dass es ein Privileg für sie war, Bundestrainerin zu sein. Und also ich glaube, da spiegelt sich das natürlich auch wieder, dass warum man diesen Druck auch weiterhin so aushält, weil man halt dankbar ist, auch diese Position ausfüllen zu dürfen. So ein bisschen mit so, ich nenne es mal wieder so altbadisch Geschmäckle, betrachtet man das natürlich schon auch in der Hinsicht. Ich glaube schon, ihr ist es super wichtig, jetzt so ihr öffentliches Bild einfach zu prägen. Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass sie das tut. Und es ist auch so ein bisschen so, mit diesem abrupten Ende, also dieses abrupte Verschwinden aus der Öffentlichkeit und wie das kommuniziert wurde. Eben, es wurde direkt von der Krankheit gesprochen. Ich jetzt von außen betrachtet, auch in der Rolle als Journalistin würde ich jetzt sagen, konnte nur spekulieren, okay, es könnte was im psychischen Bereich sein. Also das ist was, Gedanken, die ich mir auf jeden Fall von Anfang an gemacht habe, als ich das beobachtet habe, weil es einfach super schnell ging, weil es direkt nach diesem Turnier war und weil das einfach auch logisch ist. Wir leben in einer Zeit, in der wir offener jetzt über solche Sachen sprechen, aber es wurde halt nicht offen kommuniziert und ich finde, das steht ihr komplett zu, das auch nicht in dem Moment offen zu kommunizieren. Ich finde es nur auch schwierig eben, also Medien haben sich da ja dann schon auch ein bisschen so drauf gestürzt, so direkt war, also ziemlich am Anfang war auch schon das Framing teilweise, ist das jetzt das Aus für Vos Tecklenburg und so, wo ich mir so dachte, hey, mal abwarten, das wurde ja jetzt offen kommuniziert so, sie ist krank, sie ist, fehlt jetzt einfach eine Zeit lang und dann schauen wir ja einfach weiter. Und eben, ich hatte von Anfang an diesen Hintergedanken, es könnte was Psychisches sein oder etwas Physisches, was richtig krass ist. Also plötzlich eine Diagnose, wo einen halt auch komplett aus dem Leben führt. Und deshalb bin ich ihr auch super dankbar, dass sie sich jetzt wirklich dem stellt, sich hinsetzt und sagt, hey, ich bereite jetzt hier vor euch auf, welchen mentalen Druck das bei mir ausgelöst hat und arbeite das auf. Und zeitgleich aber auch so eben dieses Fehler eingestehen, also wo sie nicht richtig gehandelt hat und auch so auf so eine Art und Weise, wie man es von ihr gewohnt ist, also auch wirklich zu sagen, ich versuche es jetzt hier aus einer sachlichen Ebene euch darzulegen, aber ich habe natürlich auch meine subjektive Meinung dazu und andere Menschen haben andere subjektive Meinungen dazu und sie hat zum Beispiel auch sehr gut eingeräumt, dass sie verstehen kann, warum Spielerinnen auch frustriert sind und so und sie war ja selber auch mal Spielerin und ich glaube, sie kann sehr gut nachvollziehen, dass sie da auch eben nicht gut kommuniziert hat oder teilweise so und trotzdem finde ich auch ein bisschen, lässt es mich auch ratlos zurück, wie es wirklich auf diese Eskalationsstufe kommen konnte zwischen DFB und Vos Tecklenburg, weil es wirklich so ein Kommunikationsdesaster wird, glaube auch wirklich, also ich glaube, Müller-Hohenstein nennt es so und fragt Vos Tecklenburg, ob es so war und dann sagt sie ja. Und das ist natürlich auf so einer erwachsenen, beruflichen Ebene super tragisch, dass sowas passiert auf diesen Ebenen, wenn wir von der Bundestrainerin einfach auch sprechen. Ja, also wie ihr merkt, sehr viele Gedanken. Also ich finde es super wichtig, in den Vordergrund zu stellen, dass sie sich da wirklich hinsetzt, so ein komplett aufräumt und sagt, ich habe Fehler gemacht. Also auch selbstkritisch, offen, transparent. Und auch, dass man das mit dieser mentalen Gesundheit, also so Instagram-Kacheln oder so, teilt man immer mal wieder gerne. Aber es ist halt trotzdem schwer, in der Öffentlichkeit damit umzugehen. Und ich finde auch nach wie vor, erst neulich war auch wieder der Jahrestag vom Todestag von Robert Enke. So damals haben alle gesagt, wir machen alles ganz anders. Und ich finde so viel anders, also man redet viel mehr über mentale Gesundheit und so, aber so viel mehr im Leistungssport hat sich nicht verändert. Es gibt immer noch sehr harsches, kritisches Medienecho und so. Und ich finde auch teilweise war das auch so ein bisschen Schlammschlacht bei Vos Tecklenburg, wobei da auch echt ein paar Sachen ungünstig gelaufen ist. Also ich schaue mir auch dieses Video zum Beispiel dann auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln an und dann lässt sie halt ihren Mann da irgendwie kommunizieren und dann frage ich mich so, Martina, wo ist die Feministin in
ja,
dir
Moment,
da?
Ja, Moment, wobei sie da ja im Video auch sagt, dass es nicht abgesprochen war und sie darüber auch nicht glücklich war, dass er sie
ja, genau,
als Sportdirektorin
ja, das
ist,
halt auch noch, ja, das ist halt auch super krass irgendwie so und zeitgleich sagt sie auch wieder, dass sie gar nicht in der Lage war, dazu intervenieren oder irgendwas zu tun, was ja auch eine krasse Aussage ist. Also da steckt sehr viel drinne, glaube ich. Aber für mich ist so der entscheidende Punkt wirklich, dass sie sich da hinsetzt und über sowohl selbstkritisch über ihre Fehler spricht, als auch über eben ihre mentale Gesundheit. Und ich glaube, ein minimaler Anteil davon ist sicherlich auch eigenes Image polieren in der Öffentlichkeit. Klar. Aber das muss man erstmal machen, sich da hinzusetzen und wirklich darüber so zu sprechen. War jetzt auch sehr lange, aber es ist schwierig, es auf so einen kleinen Nenner irgendwie zu bringen.
Oskar?
Ja, würde ich mich natürlich absolut anschließen. Das Thema mit der gerade mentalen Gesundheit. Ich habe da auch gerade noch so dran gedacht. Nach der tragischen Geschichte mit Robert Enke haben es alle gesagt, dass man darauf achtet, dass man da viel wertschätzender, viel genauer hinblickt. Und ich weiß noch, wie ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später ich schon wieder Artikel gesehen habe, das ist die schlechteste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten, diese 11 Spieler, der mir, okay, ihr habt ja überhaupt nichts gelernt. Da muss es dann doch entsprechend auch Konsequenzen geben, dass man noch mehr darauf achtet. Das fand ich richtig stark von Martina Voss-Tecklenburg, dass sie sich hinstellt. Für mich war es sehr authentisch und ich finde, ja, damit ist es auch okay, wenn man da das Kapitel abschließt und einen Deckel drauf macht. Das ist, glaube ich, auch sehr fair, dann auch ihr und der ganzen Sache gegenüber, weil ja, am Ende hätte es besser laufen sollen. Die Spielerinnen waren auch nicht happy, haben sie betont. Und es ist aber, wie es ist. Und es gab offensichtlich Gründe dafür. Und dann bleibt einfach nur zu wünschen. Sie hat zwar gemeint, ihr geht's wieder gut, der Martina Voss-Tecklenburg, und trotzdem einfach allgemein, dass es ihr immer weiter gut geht. Und dann wird sie bestimmt eine nächste tolle Herausforderung finden. Ich finde, sie ist eine sehr gute Trainerin, hat auch oft immer wieder diese Positivität, die sie einfach hat, betont, hervorgehoben. Und ja, da sieht man, dass sie auch selber dann erkennt, nee, das kann ich jetzt gerade nicht leisten, deswegen habe ich mich bewusst zurückgezogen. Da wird sie wieder mit neuer Power und neuer Energie die nächsten Aufgaben anpacken und da wünschen wir ihr einfach nur das Beste.
Schweiz sucht doch gerade eine Trainerin. Wäre das nicht was?
Stimmt.
Könnte. Ja, also ich möchte da vielleicht noch zwei, drei Gedanken ergänzen. Zum einen, ich finde es richtig, immer wieder auf Robert Enke hinzuweisen. Wir müssen aber auch versuchen, ich weiß, ihr wolltet das nicht machen, aber wir dürfen auch nicht seinen Fall falsch umdeuten. Robert Enke ist an Depressionen gestorben und nicht am Druck, den die Öffentlichkeit aufgebaut hat. Und seine Frau, Theresa Enke, die kommuniziert genau diesen Punkt sehr intensiv, weil es eine wichtige Unterscheidung ist. Depression ist ein Krankheitsbild, dem man hilflos ausgeliefert ist, wenn man es nicht schafft, sich irgendwie in Behandlung zu begeben. Dann ist es sehr gut behandelbar allerdings. Aber das hat jetzt per se mit dem Druck nichts zu tun gehabt, was Robert Enke zugestoßen ist. Auch dazu werde ich noch eine Folge verlinken. Ich sehe schon, ihr Hörerinnen und Hörer müsst jetzt erstmal 8 Stunden weitere Podcasts hören. Aber genau dazu habe ich ein Tribünengespräch gemacht, schon vor vielen Jahren. Da haben wir das nochmal herausgearbeitet. Aber den Punkt wollte ich nochmal machen, auch wenn ich weiß, es ist nicht so gemeint habt. Für mich bleiben eigentlich 3 relevante Fragen nach diesem Interview übrig, weil ich allem voll zustimme, was ihr gesagt habt. Zudem, dass es auch gut ist, dass darüber gesprochen wird. Wenn Martina Voss-Tecklenburg das aus eigenem Antrieb heraus macht, dann hilft uns allen das bei der Bewertung. Aber für mich gibt es eigentlich jetzt noch 3 offene Fragen. Die eine Frage ist, hätte man das vor dem Turnier nicht erkennen können, in welcher Situation Martina Voss-Tecklenburg ist und vielleicht auch Schutzmechanismen hinterfragen? Also wenn sie zum Beispiel sagt, dass sie schon seit 2, 3 Jahren während Länderspielmaßnahmen nie mehr als 3 bis 4 Stunden geschlafen hätte, dann ist das nicht gesund. Und dann ist es aber bestimmt auch kein Einzelfall, nach dem, was ich gehört habe, wie andere TrainerInnen arbeiten. Und da muss man dann schon die Frage stellen, ist das ein Arbeitsumfeld, was man so haben möchte, oder hätte es da nicht Möglichkeiten gegeben zu helfen? Und hätte man das nicht vielleicht auch erkennen können? Und das ist für mich die zweite Frage, welche Schutzmechanismen müsste man denn eigentlich DFB-intern und vielleicht auch bei Vereinen etablieren, damit TrainerInnen nicht in eine solche Situation geraten? Es wird sich nie verhindern lassen und es ist immer auch was höchst Individuelles und so weiter und so fort. Und dennoch ist das etwas, bei jedem anderen Arbeitgeber würden wir sagen, was tut ihr denn, um das zu verhindern, dass es nochmal passiert? Ich finde, auch beim DFB muss man diese Frage stellen. Und die dritte Frage ist dann eher eine Detailfrage, aber die betrifft dann eben auch das Kommunikationsdesaster. Was waren denn die Gründe, dass es keine gemeinsame Pressemitteilung gab? Warum war die Kommunikation, also warum es von ihrer Seite so war, wie es war, das hat sie jetzt beschrieben, weil sie konnte es nicht anders. Und das müssen wir dann auch akzeptieren, auch wenn es sehr unbefriedigend war, dieser Schwebezustand für alle Beteiligten, weil es auch für uns Journalisten JournalistInnen schwierig war. Man hatte schon gehört, in welche Richtung das geht, eben in eine psychische Richtung, aber man möchte das dann ja auch nicht so kommunizieren, weil es ein privates Thema ist. Aber auch auf Seiten des DFBs muss es da jetzt eigentlich Antworten geben, warum eben von Seiten des DFBs die Kommunikation so war, wie sie war. Ich finde, das ist eine nachgelagerte Frage, aber vor allem diese Frage, wie hätte man das erkennen können und wie verhindert man, dass es in Zukunft nochmal zu ähnlichen Problemlagen kommt. Das kann ja auch Spielerinnen betreffen, das kann auch andere Menschen betreffen. Das finde ich ist schon eine Frage, da hoffe ich, dass da in den kommenden Wochen und Monaten Antworten drauf gegeben werden und dann vielleicht auch strukturelle Veränderungen nötig sind. Das kann ich jetzt nicht einschätzen von außen, aber eigentlich möchte man das nicht, dass Bundestrainerinnen, so toll sie den Job finden, dann trotzdem, aber unter diesen Umständen sollen sie nicht arbeiten müssen. Und das war nicht der Fehler von Martina Voss-Tecklenburg, dass sie in diesen Zustand hineingerutscht ist. Wir alle wissen, wie druckvoll dieser Job ist. Ja, das wären noch meine Gedanken dazu gewesen. Habe ich euch final totgelabert? Okay.
Nein.
Es ist auch einfach sehr spät. Aber danke euch, dass wir nochmal diesen Schlenker gemacht haben. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer sind euch ebenso dankbar. Ja, und dann beenden wir doch diese Folge, die 39. Ausgabe zum 8. Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Ich danke sehr, Oskar Heiler. Danke dir, lieber Oskar. Es ist immer eine Freude, dich kommentieren zu hören. Und ich freue mich aber immer noch mehr, wenn ich dich dann im Rasenfunk habe. Da kann ich dir nämlich Fragen stellen. Das fehlt mir immer, wenn du kommentierst.
Ja, da freue ich mich auch immer drüber. Vielen Dank, war eine tolle Sendung und hat richtig Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Und herzlichen Dank an Tamara Keller. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch überall folgen kann. Danke dir, Tamara, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Danke euch, es war eine nette Runde.
Das finde ich auch. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Es werden in dieser Woche noch weitere Folgen erscheinen. Es sind auch schon in der letzten Woche wieder Rasenfunk-Folgen erschienen. Auf rasenfunk.de findet ihr alles, was wir machen. Zum Fußball der Frauen, zum Fußball der Männer, zum deutschen Männernationalteam wird jetzt auch etwas erscheinen. Das kommt dann wahrscheinlich in der Nacht auf Donnerstag. Also es geht alles weiter im Rasenfunk. Bitte unterstützt uns. rasenfunk.de/supportersclub. Und noch viel wichtiger, bleibt gesund und uns gewogen. Bis bald mal wieder. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.